Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Stahlwerk Doppelpass. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind hier mit unserem bezaubernden Publikum im Airport Hilton in München und freuen uns auf eine sehr interessante Sendung mit vielen, vielen Themen. Der Spieltag gibt eben auch eine ganze Menge her. Und so viele Emotionen, auch so Last-Minute-Emotionen gesehen. Bremen, ganz zum Ende. Und auch Bochum lebt noch. Das späte Unentschieden gegen den Double-Gewinner gegen Bayer Leverkusen. Ja, wo die Stimmung ein bisschen anders ist, ist beim BVB. Sechste Auswärtspleite, rote Karte, brutales Foul vom Kapitän von Emre Can. Und die Situation wird immer schwieriger. Immer das Gleiche. BVB blamiert sich in Mainz. Und wir schauen auf den FC Bayern München. Die Bayern siegen in Hamburg bei St. Pauli dank dieses Tors von Jamal Musiala. Wieder Musiala. Immer der gleiche Musiala schießt die Bayern zum Sieg. Und wir schauen auf Leipzig, auf RB. Die lassen wieder Punkte liegen, nur ein Unentschieden. Aber sie wollen ihre Strategie verändern, um in Zukunft noch erfolgreicher zu sein. Immer die gleichen. Leipzig ändert die Titelstrategie. Und jetzt darf ich unsere ersten beiden Gäste begrüßen. Er ist der Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig und der andere ist Kapitän bei Union Berlin. Begrüßen Sie recht herzlich Marcel Schäfer und Christopher Trimmel. Da kommen die beiden zu uns hier in den Doppelpass. Hajo von Heinen und Benz sind natürlich auch am Start heute, sorgen für die musikalische Untermalung. Marcel, grüße dich. Christopher, hallo. Schön, dass ihr da seid. Marcel, du bist mit dem Auto gekommen, ja?
Ja.
Wann bist du losgefahren heute Morgen?
6 Uhr.
6 Uhr?
Ja.
War das für dich ungewöhnlich oder bist du ein Frühaufsteher?
Frühaufsteher als dreifacher Familienvater, glaube ich, wenn man hier in die Runde blickt. Derjenige, der Kinder hat, der kennt, glaube ich, diese Uhrzeiten.
Okay, also toll, dass du das auch für uns gemacht hast, früh
gerne
aufzustehen. Und Christopher, das ist ja nicht so oft, dass Spieler hier zu uns kommen. Kapitän von Union Berlin, habt am Freitag gespielt. Du bist ein Talent, fußballerisch. Aber auch mit Chopsticks haben wir gesehen. Wir haben da ein Video bekommen von Union. Da schauen wir mal kurz rein.
Du musst innerhalb von einer Minute so viele essen wie möglich. Mit Stäbchen, ja.
Ja.
Das Zeitlimit ist eine Minute. Der Rekord liegt bei 65.
Ja, keine Chance.
Smarties. Das ist also über, also unter einer Sekunde pro Smartie. Und los.
Also essen.
Essen.
Essen, genau. Und dann ging's los. Wir lösen das gleich noch auf. Sind die Chopsticks denn für dich sowas, was du regelmäßig in der Hand hast? Oder bist du eher so ein Wiener Schnitzeltyp?
Beides, würde ich sagen. Chopsticks war deswegen gut, weil ich im Sommer davor 3 Wochen in Japan war. Deswegen hatte ich eine gute Übung, ja.
Ah, verstehe. Also schön, dass du da bist. Schön, dass ihr beide da sind, seid Marcel Schäfer und Christopher Trimmel. Bleibt bei mir. Will euch und unseren Zuschauern jetzt unsere Runde vorstellen. Ich freue mich, dass er wieder hier ist. Alfred Draxler, guten Morgen.
Morgen.
Von Magenta und RTL, Christian Straßburger, hallo. Und kein Doppelpass, am liebsten kein Doppelpass ohne ihn, Stefan Effenberg.
Danke.
Halten Sie das Niveau, meine Damen und Herren, denn jetzt möchte ich noch meine Kollegin Ruth Hofmann begrüßen, die wie immer am Anfang der Sendung die Frage der Woche bringt. Ruth, grüße dich, schönen guten Morgen.
Dankeschön, schönen guten Morgen auch von mir. Hallo zusammen. Ja, wir erinnern uns, letzte Saison zu diesem Zeitpunkt, da stand Bayer Leverkusen ganz oben und hat die Liga mal so ordentlich durchgerüttelt und für Spannung gesorgt im Titelkampf. Aber das hat nicht so lange angehalten, denn in dieser Saison haben wir schon wieder ein, ich würde fast sagen, altbekanntes Bild. Die Bayern stehen ganz oben und die Konkurrenz schwächelt. Sie haben schon 5 Punkte Vorsprung auf den zweiten, auf RB Leipzig. Der amtierende Meister Leverkusen auf Rang 4. Die Dortmunder schon mit 10 Punkten Rückstand und die Bayern haben noch gar nicht verloren in dieser Saison und ziehen da eben so langsam schon weg. Was sagen Sie in unserer Frage der Woche? Leverkusen, Leipzig, Dortmund, alle lassen Federn. Hat Bayern freie Bahn zum Titel? Sagen Sie, ja, die Konkurrenz ist einfach zu schwach? Oder nein, die Saison ist noch lang, dazu müsste man eigentlich schon ins Phrasenschwein zahlen. Ne? Die Saison ist noch lang, da kann noch viel passieren. Also nennen Sie uns Ihre Meinung, 01379011011. Sie kennen die Nummer und wir freuen uns auf Ihren Beitrag hier zu unserer Sendung. Dankeschön.
Also gerne mitmachen, meine Damen und Herren. Danke dir, Ruth. Und wir fangen an mit einem dieser Vereine, die den Bayern ja eigentlich das Leben schwer machen wollen. Aber beim BVB funktioniert das in dieser Saison bisher noch überhaupt nicht. Das einzig Konstante ist ihre Inkonstanz.
Der Kapitän und sein bitterer Abgang nach nicht einmal einer halben Stunde. Glatt rot, nach einem Foul der Marke übermotiviert bis dämlich. Und so wird Emre Can zur Symbolfigur für die unerklärlichen Schwankungen des BVB. Zuletzt hart kritisiert, aber gegen die Leipziger als Retter, ja als Held gefeiert. Eine Woche später ist er wieder der Depp. Denn mangels echter Alternativen musste jetzt der ungelernte Enmetscher als Innenverteidiger aushelfen und sah prompt richtig schlecht aus beim 1:0 der Mainzer. Was für die Dortmunder auch zu zehnt etwas zu holen gewesen wäre, bewies Guirassys Ausgleichstreffer. Aber ohne bundesligataugliche Innenverteidigung, siehe links ein Matcher, gingen sie eben doch leer aus bei den 05ern, die so ihren ersten Heimdreier holen konnten gegen Dortmunder, die ihrerseits noch kein Bundesliga-Auswärtsspiel gewonnen haben, jedoch eine makellose Heimbilanz vorweisen können. Und diese irre Diskrepanz löst bei den Schwarz-Gelben allgemeine Bestürzung und Ratlosigkeit aus. An mangelndem Fanzuspruch, an fehlender Unterstützung kann es ja wohl nicht liegen. Aber es muss eine Erklärung geben für dieses ständige Auf und Ab.
Ja, und Stefan, wir haben Sie nach dem Spiel gegen Leipzig gelobt, zu Recht gelobt und jetzt...
Total
zu
Recht.
Was ist das beim BVB? Woran liegt das?
Ich glaube, es hängt schon damit zusammen, sie haben viele Verletzte. Das ist mit Sicherheit ein Problem. Wenn man in die Premier League guckt, bei Man City auch viele Verletzte, vor allen Dingen mit Rodri, dann kannst du diese Stärke nicht aufrechterhalten. Und ich glaube, bei Dortmund...
Also ist das nur Verletzungspech?
Mit Sicherheit ist das ein Punkt oder ein ganz entscheidender Punkt. Das glaube ich schon, ja.
Wie siehst du das denn?
Ja, es ist ähnlich. Ja? Ich glaube, was Verletzungen betrifft, ist das ein großes Thema. Also wir bei Union gucken sehr darauf. Wir sind die letzten Jahre, haben wir fast die wenigsten Ausfälle pro Saison. Ich weiß, Dortmund hatte, glaube ich, vor 2 Jahren die meisten Ausfälle. Auch Bayern München. Also ich glaube, wenn du einen Kader hast, der sehr kompakt ist und trotzdem spielst du ja international, sind Verletzungen natürlich ein Thema.
Aber wie guckt ihr, dass das bei euch nicht so ist? Also machen die Dortmunder vielleicht was nicht so gut wie zum Beispiel Union, was das Training, was die Vorbereitung, was Athletiktraining, ich weiß es nicht, angeht?
Ja, also ich glaube, wenn ich das wüsste, könnte ich es wahrscheinlich für viel Geld verkaufen. Aber am Ende, du hast einen Fitnesstrainer, du hast einen Reha-Trainer, du hast einen Cheftrainer. Ich kann mich nur erinnern, bei Urs Fischer, den ich ja sehr schätze, bei dem war das fast so, wenn du dich verletzt hast, musstest du fast schon entschuldigen beim Trainer, weil er halt einfach immer an der Grenze arbeiten wollte. Er hat dann immer gefragt, hast du was Strukturelles? Nee, habe ich nicht. Ja, dann kannst du spielen. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit der Einstellung von den Spielern zu tun. Ich bin der Meinung, wenn man verletzt ist oder wenn man angeschlagen ist, man sollte auch in der Reha immer an der Schmerzgrenze trainieren und nicht zu viel in seinen Körper reinhören, weil ich aus Erfahrung mittlerweile weiß, dass es zu viele Spieler gibt, die wegen Kleinigkeiten sich dann aus dem Training rausnehmen. Und ich bin der Meinung, jedes Training ist wichtig, um fit zu bleiben.
Dann ist das, gerne, ist das Verletzungsthema ohne Frage ein großes Problem beim BVB. Aber ist das aus deiner Sicht
alles, was das erklären kann, was in dieser Saison noch nicht zumindest gleichmäßig Spiel zu Spiel funktioniert.
Na, sie sind auf jeden Fall nicht gut vorbereitet auf diese vielen Verletzungen, gerade so in den Kernpositionen, die dann wichtig sind. Es hat sich noch keine Struktur gefunden. Der neue Trainer hat jetzt noch nicht so seine Achse da. Pascal Groß, den man ja geholt hat, der das ja kann, das sieht man in der Nationalmannschaft, der muss auch noch zu viel machen und kriegt zu wenig Unterstützung, wie ich finde. Man hatte lange das Thema Mats Hummels, verlängert man oder nicht, will er selber weg, wie auch immer. Auf jeden Fall hätte man sich darauf besser einstellen sollen. Man hat dann Anton geholt, aber das war es dann auch. Man hat das Gefühl, da gibt es mehr Chefs als Spieler, die spielen können. Und ich glaube, dass gerade so ein bisschen der BVB grundsätzlich auf der Suche ist nach der DNA. Wo soll es hingehen? Was wollen wir überhaupt machen? Und ich sage immer so, die ärmste Sau ist da natürlich der neue Coach, Sahin. Auf den guckt jetzt jeder und sagt, der kann es auch nicht. Aber das kann natürlich nicht mehr das Thema sein.
Moment, wir haben erstmal, Entschuldigung, Alfred, wir haben erstmal die ersten 3 Euro. Ja? Ja. Die ärmste Sau ist der Trainer. Ja, komm, also Junge,
das ist ja Wahnsinn.
Alfred. Ja, es ist richtig, dass der BVB viele Verletzte hat und dass das auch sicherlich ein Nachteil ist. Aber da stehen ja noch 11 erstklassige Spieler auf dem Platz. Und was ich eben nicht verstehe, ist, dass es dann eben so wie gestern mit Emre Can so eine, ich sag mal, so ein Blackout gab, dass auch andere Spieler immer wieder mittendrin ein Blackout haben.
Lass uns draufschauen auf dieses Foul, was zur roten Karte führte, ja.
Und das zeigt ja auch, dass beim BVB die Nerven blank liegen. Dass man trotz einer sehr guten ersten Elf die Leistung nicht auf den Platz bekommt. Ich sehe mal von ab, sich gegen Leipzig, das war wirklich, da haben sie sehr gut gespielt. Aber ich fürchte eben, dass der Trainer nicht die ärmste Sau ist, sondern dass er manchmal nicht in der Lage ist, dieser Mannschaft eine Festigkeit zu geben, dass er nicht in der Lage ist, die Spieler dahin zu bringen, dass sie eben auf dem Platz ohne diese Blackouts möglicherweise mal zurechtkommen. Also das Ganze nur mit Verletzungspech ist mir einfach zu einfach.
Aber wichtig, Alfred, wichtig ist ja wirklich eine Achse. So, wenn du die Achse, wenn alle fit sind, bei Dortmund siehst, ist es eine herausragende Achse. So, ja. Jetzt hast du bei dem Spiel einen Kobel nicht dabei, einen Anton nicht dabei. Ein Groß wird auf rechts geschoben, dann fehlt dir schon was. Der Einzige, der spielt in der Achse, ist Guirassy vorne. Alles andere ist weggebrochen. Ich glaube, dann die
Brand,
Leistung.
Du hast Can, du hast Brand, du hast Guirassy. Das ist von hinten.
Ja, Can, aber dann wieder in die Innenverteidigung. Ja. Ob er jetzt Sechser oder Innenverteidigung. Aber grundsätzlich gilt ja, wenn du so viele Ausfälle hast, da an das Top-Niveau heranzukommen, gilt für jede Mannschaft, ist unfassbar schwierig.
Aber Stefan, der Emre Can ist Nationalspieler. Brand ist Nationalspieler. Ist jetzt gerade wieder berufen worden. Ja. Das ist doch eine Achse.
Ja, und Emre Can hat ja gegen Leipzig ein richtig gutes Spiel gemacht.
Wenn er sich dann selbst aus dem Spiel nimmt, dann muss ich sagen, dann versteht man das halt nicht. Außer die Nerven liegen komplett blank.
Marcel, verstehst du das? Gibt es solche Mechanismen, sagen wir mal so, solche Dinge, die sich einfach irgendwie entwickeln in der Mannschaft, die man dann vielleicht auch schwer erklären kann?
Nee, den Anlass, den Dortmund hat, der ist ja nicht wegzudiskutieren, das muss man ganz klar sagen. Und wie Stefan eben schon gesagt hat, spielen dann viele Spieler auch nicht auf ihrer besten Position. Nehmen wir die Situation von Emre Can her. Ich glaube, man sieht ja auch relativ schnell, dass er eingesehen hat, dass es wahrscheinlich eine falsche Entscheidung war, so in den Gegenspieler reinzugehen. Trotz alledem fordern wir immer Typen. Wir fordern, dass mal gewisse Spieler auch ein Zeichen setzen. Emre Can ist jemand, der in den Extremen arbeitet. Deshalb mag ich solche Spielertypen, auch wenn wir alle wissen, dass das vielleicht diese Prozentpunkte zu viel waren. Aber trotzdem ist er jemand, der polarisiert, der eine gewisse Emotionalität und Feuer mit auf den Platz bringt. Das, was wir alle ja eigentlich immer wieder fordern, weil es vielleicht nicht mehr ganz so viele Spieler gibt.
Trotzdem, wenn du dann 65, 70 Minuten zu 10 spielen musst, dann ist das natürlich ein bisschen schwer. Und du schwächst deine Mannschaft natürlich durch so eine, ja, wirklich dämliche Aktion, muss man ja sagen. Aber gucken wir mal aufs Tor, aufs erste Tor der Mainzer durch Lee, 36. Minute, Stefan. Und wir haben es ja gerade in dem Beitrag auch gesehen. Leg mal deinen Fokus auf die Defensivarbeit, jetzt in dem Fall Metscher und andere.
Ja, also ich glaube, in dieser Szene ist halt die Frage, kann Metscher diesen Ball besser klären als hinten zum zweiten Pfosten? So, das ist hier, glaube ich, die ganz entscheidende Frage. Ich glaube, er kann ihn schon ins Tor aus irgendwie köpfen in dieser Situation. Dann kommt er dann halt auch nicht mehr in den Zweikampf rein.
Ist er hier nicht zu passiv? Müsste er nicht dann sich wieder zum Gegner orientieren? Früher?
Ja.
Ist er vernehmt?
Ja, schwierig, klar. Ich meine, in der Videoanalyse, im Nachhinein ist es immer...
Ja, für mich sowieso, ja. Aber ja. Du kannst es ja noch viel besser analysieren. Also du hast ja auch so ein bisschen den Kopf geschüttelt, deswegen nehme ich dich auch dran.
Ja,
bitte korrigier mich immer, ja.
Also natürlich, ich glaube, wenn er vorher wüsste, dass hinten ein Spieler frei ist, köpft dann den Seitenaus und es gibt Eckball. Es gibt aber auch Situationen, der köpft dann auf die Seite, es gibt Eckball und dann entsteht das Tor. Ja. Am Ende ist es so, als Verteidiger, du musst dich irrsinnig schnell oder halt, wenn du in der Box bist, irrsinnig schnell wieder an den Mann orientieren. Und man sieht jetzt eine gewisse Zeit, wo sich die Spieler dann natürlich nach dem Ball orientieren. Und das ist oft der Fehler, den wir Verteidiger machen, den mache ich auch oft genug. Am Ende geht es darum, jetzt köpft den Ball weg und jetzt müsst ihr so schnell wie möglich schauen, wo sind die Männer, wo sind die Leute. Und dann könnte man eventuell nachverteidigen, aber es ist irrsinnig schwierig.
Und er ist ja in dem Fall natürlich in der Defensivposition und auch als Verteidiger. Später hat er ja sogar in der Innenverteidigung gespielt, ist er aber eigentlich ja nicht gelernt. Ja, das muss man ja sagen, das ist das, was du sagst und das, was Marcel auch sagte. Viele Leute spielen auf Positionen,
aber er spielt ja nur da, weil vorher der Emre Can sich selbst aus dem Spiel genommen hat.
Ja,
das ist ja eine Kette von Fehlern und unglücklichen Dingen.
Dortmund kommt dann ja wieder zum Unentschieden. Guirassy macht einen Elfer rein, aber dann, Stefan, vor der Pause, 45. plus 3, kriegst du nochmal so ein Ding. Und da ist dann meines Erachtens Schlotterbeck auch nicht richtig, der sich eigentlich in jeden Zweikampf reinwirft, auch nicht so richtig aktiv. Ne,
Nein, außen. Überhaupt nicht aktiv. Also wir kennen ja Schlotterbeck, dass er schon in die Zweikämpfe auch richtig reingeht und sich zum Teil dann auch dafür feiert. Hier muss er ja runtergehen und mit allem, was er hat, den Ball blocken. Egal, was dann passiert, egal, wo der Ball hingeht. Aber er muss ja hier diesen Zweikampf annehmen. Das tut er nicht. Und das war ja entscheidend in dieser Situation. Normalerweise rutscht er da rein. Muss aber sagen, von Johnny Burkhardt wirklich, das ist nicht einfach, den Ball aus diesem Winkel reinzumachen. Das ist wirklich klasse gewesen. Aber Schlotterbeck muss den Zweikampf führen und nicht begleiten.
Und Netscher macht die innere Seite auf. Das muss, ne? Also der... Was ja gefährlich ist.
Ja, aber was machen wir denn jetzt aus Borussia Dortmund? Es gibt irgendwie den Ansatz der Trainer, es gibt den Ansatz die Spieler, die Verletzungssorgen. Aber irgendwie, eigentlich vor der Saison waren wir uns doch fast alle einig. Dortmund hat sich echt gut verstärkt, hat viele Spieler dazugenommen, die Qualität eigentlich potenziell...
Ja, aber sie sind ja nicht da. Sie sind ja, wir können ja nächste Woche weiterreden über Dortmund.
Nein, nächste Woche ist Länderspielpause.
Wenn nein, ich nicht aber, die, aber ja. Die Jungs, die du sagst, gut eingekauft mit Anton... Mit Guirassy, okay, er ist jetzt zurück und ist ein Garant eigentlich, dass das noch irgendwie funktioniert. Aber die brechen halt viele entscheidende Spieler weg, ein Kobel und so weiter. Und das tut Dortmund weh. Das tut Dortmund weh. Und das muss man auch mal akzeptieren und nicht immer sagen, sie verlieren, weil sie so viele Verletzte haben. Doch, das ist ein ganz entscheidender Punkt im Fußball.
Man sieht die Unordnung auch. Da weiß keiner, wo soll er hin, weil er einfach auf Positionen spielt, wie Effe gesagt hat, die er nicht kennt. Das ist auch immer, dass man vorher bei einer Kaderplanung, ich meine, da sitzt ein Experte, dass man sagt, okay, Emre Can kann ja dann auch Innenverteidiger spielen. Natürlich kann der auch Innenverteidiger spielen und kann von dort das Spiel aufbauen, aber ein wirklicher Innenverteidiger, wenn es um Zweikämpfe geht.
Sie haben nur drei eigentlich. Ja,
genau, das ist es dann nicht. Und dann hast du das Ding, du hast eine U23, wo du richtig Asche reinpumpst in der dritten Liga und setzt aber eigentlich gar nicht auf die. Gibt es keine Durchlässigkeit. Und jetzt, wo sie keinen mehr haben, ziehen sie die hoch. Wo sollen sie die Qualität herhaben? Mhm. Also man sieht einfach, das strukturelle Problem ist dann irgendwo anders. Und den Trainer würde ich erst sozusagen beurteilen, wenn er da das komplette Material zur Verfügung hat.
Stefan, Asche reinpumpen, würdest du sagen, ist das was wert?
Asche reinpumpen,
das kann ich jetzt jeder sagen, 3 Euro.
Ja, doch, pump mal die Asche rein.
Pump mal die Asche reinpumpen ins Zweite.
Ja, ich muss ihm was leihen, glaube
ich. Ich meine, wenn entscheidende Spiele ausfallen, ich meine, das habt ihr auch mit Xavi, so, dann verändert sich das Spiel ein Stück weit und du musst etwas verändern in deiner ganzen Statik, vielleicht auch im System. Das ist im Fußball so, aber wenn du dann natürlich 5-6 hast, wie bei Dortmund, dann ist das eine, für die Ansprüche, die sie haben, ist das natürlich dann unfassbar schwer, das aufzufangen.
So ist es, wenn du so viele Verletzte hast und dann noch sich einer selbst rausnimmt in der 25. Minute, dann wird es noch schwerer. Und so hat Nuri Sahin dieses Spiel hinterher zusammengefasst aus seiner Sicht.
Bei aller Kritik auswärts natürlich ist es ja, ungenügend, wie wir uns auswärts mit den Ergebnissen, aber heute das Spiel auf die Art und Weise zu analysieren wie die anderen Spiele, das geht nicht, weil nochmal 60 Minuten lang mit 10 Mann ist wirklich extrem schwer in der Situation, in der wir sind. Was mich ein bisschen ärgert, ist das 2-1, das müssen wir einfach zu Ende verteidigen oder einfach wegverteidigen. Ansonsten kann ich den Jungs nicht große Vorwürfe machen, weil die sind in der Kabine, die sind alle platt. Ja.
Ist dir das kämpferisch genug, Alfred?
Ja, wir müssen ja sehen, dass es bei Borussia Dortmund schon seit Jahren jetzt so geht. Also dieses Hin und Her, sie kommen ins Champions-League-Finale, werden in der Bundesliga aber nur Fünfter. Sie haben gegen den gleichen Gegner wie gestern im letzten Saisonspiel die Meisterschaft verschenkt. Da war keine Verletzungsmisere. Also dieses Auf und Ab bei Borussia Dortmund ist ja irgendwie unerklärlich. Und ich finde auch eben das, was Louis Schein da sagt, ja, was deine Frage zu beantworten, zu wenig kämpferisch. Ja, das ist so fatalistisch, naja, also hätten wir verteidigen müssen, aber haben wir nicht und jetzt sogar. Also bei mir fehlt bei Borussia Dortmund so ein bisschen die klare Linie, auch mal vielleicht mal, ich bin nicht beim Training, aber vielleicht auch mal, dass jemand eine harte Hand zeigt und diese Mannschaft auf Vordermann bringt. Wie lange reden wir jetzt über Borussia Dortmund? Immer über das gleiche Thema.
Immer. Ja. Das stimmt, aber es ist halt so, dass der BVB immer mit großen Ansprüchen in jede Saison geht und eigentlich auch so, ja, sich auf die Fahnen schreibt, wir müssen Bayern-Verfolger Nummer 1 sein.
Dann muss es irgendwann
aber muss es eben auch leben. Ne?
Dann muss es mal eine Analyse geben. Ich habe letztens mal gesagt, vielleicht hat Borussia Dortmund den Fehler auch gemacht, in der Führungsetage immer nur Dortmunder Jungs zu nehmen. Also es sind immer nur Dortmunder.
Der sah, du hast von Stallgeruch, der dann irgendwann mal stinkt.
Richtig, eben, ne? Ja, müffelt, habe ich gesagt.
Müffelt, Entschuldigung. Pardon. Falsches Zitat von mir.
Nein, das ist also von oben alle Trainer, der Trainer davor, der Berater, der Sportdirektor, jetzt der neue Chef, alles Dortmunder Jungs. Vielleicht sollte man mal jemanden holen, der von außen kommt, der die Premier League kennt, der andere Vereine kennt, der vielleicht mal ganz neue Impulse bei Borussia Dortmund reinbringt. Ich würde denen das mal empfehlen. Nochmal, die machen alle, jeder für sich wahrscheinlich einen sehr guten Job oder sicher. Aber sie haben überhaupt keine Einflüsse mehr von draußen, weil immer nur Dortmunder Jungs da arbeiten.
Geht da jemand mit?
Also vor kurzem, vor ein paar Jahren, war Marco Rose Trainer beim BVB. Das war ja kein Dortmunder Jung. Und ja. Ich würde sagen, das ist ein guter, vielleicht sogar ein sehr guter Trainer. Und der hat es auch nicht geschafft.
Also haben sie aber nach einem Jahr auch schon wieder weggeschickt.
Genau. Ich glaube, am Trainerstuhl, da ist nicht, oder auf dem Trainerstuhl, da ist eigentlich nicht das Problem. Ich würde dann einfach drumherum mal schauen, ob da nicht zu viel ist oder der ein oder andere auch zu lange da ist oder vielleicht nicht mehr den richtigen Blick hat oder was auch immer.
Aber mach's mal konkreter, der ein oder andere, ja. Und ob nicht, ja, vielleicht und so.
Konkreter, ja klar. Also Watzke wird sich ja sicherlich jetzt auch in Zukunft ein bisschen zurücknehmen, gehe ich mal davon aus. Dann hat man Lars Ricken genommen in die neue Position. Der muss sich auch erst einfügen. Was ist die Aufgabe von Matthias Sammer? Man sieht ihn immer eingeblendet, er ist aber nur Berater. Sollte er sich da vielleicht dann doch offizieller einbringen oder gar nicht mehr? Also ich blicke da nicht durch, keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Kehl
ist auch noch dabei. Dann Mislintat ist noch dabei. Also wer entscheidet denn da jetzt? Keine Ahnung.
Ja. Ja. Ist das vielleicht das Problem des BVB? Darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen über den FC Bayern München, wo ein junger Mann momentan richtig aufdreht. Jamal Musiala. Das alles nach einer kurzen Pause hier bei uns in Stahlberg. Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück in Erfurt hinten zum Stahlberg Doppelpass am heutigen Sonntag. Unsere Runde hier, Hajo von Hadeln an den Instrumenten und wir auf den roten Sesseln mit Christopher Trimmel und Marcel Schäfer. Marcel, wir haben ja jetzt viel über den BVB geredet. Du hast dich da zurückgelehnt, mal zugehört, was wir Kluges oder weniger Kluges hier so an Ideen einbringen. Nun hat Stefan und andere gesagt, Mensch, das ist diese Verletztenmisere hauptsächlich. Nun ist es aber für mich nicht richtig erklärbar, dass der BVB mit dieser verletzten Misere das stärkste Heimteam der Liga ist und es nur auswärts nicht klappt. Also zu Hause haben die ja auch Verletzte. Also kann es das ja nicht sein oder nicht nur sein.
Ja, da kennen wir ja Dortmund zu Genüge, weil sie haben natürlich dann den berühmt-berüchtigten 12. Mann dann hinter sich. Das muss man schon sagen. Wir haben das
ja. Es ist zwar wahr, aber ja, es ist
wir haben es ja leider letzte Woche dann auch erfahren müssen, was es bedeutet, wenn das Publikum hinter einem steht, gerade in so einer schwierigen Phase, in der Dortmund gesteckt hat. Und dann haben sie dann auch wirklich eine gute Leistung gezeigt, obwohl unsere sehr nüchtern war, das muss man auch klar dazu sagen. Ja. Aber die Verletzten-Misere, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist einfach nicht wegzudiskutieren. Und gerade wenn man den Kader zusammenstellt, dann versucht man natürlich gewisse Stärken auszumachen. Welches Spiel möchte man auf den Platz bringen? Was sind wirklich unsere Stärken? Und wenn dann, ich glaube, bis zu 10 Spieler ausfallen, und das ist natürlich wirklich eine extrem gehörige Anzahl, auch wenn man das eine oder andere sicherlich einplanen muss im Fußball, aber 10 sind nicht 2, 3. Und dann kommen wir halt zu dem Thema, dass Emre Can oder auch Felix Metscher Innenverteidiger spielen müssen. Und wir wissen bei beiden, das ist nicht ihre beste Position, auch wenn sie das mal für eine gewisse Zeit ausfüllen können. Und wenn man das Maximum erreichen will als Club, dann muss schon viel zusammenkommen, um Bayern München dann, sage ich mal, die Meisterschaft strittig zu machen. Und das ist in Dortmund rein, was die Personalsituation angeht, im Moment nicht der Fall.
Sie haben aber Unterstützung der Fans auch auswärts in Mainz gestern gehabt. Wir haben die Bilder nach dem Abpfiff gesehen. Da gab es Applaus und dann ja, diese Gespräche eines Fans mit Spielern. Christopher, wie ist das eigentlich als Spieler, wenn Fans, Fanvertreter dann einem da ins Gewissen reden? Ist das okay? Wie stehst du dazu?
Ja, das ist nicht nur okay, das ist irrsinnig wichtig. Wir sind, oder ich bin in ständigem Austausch mit der Fanszene, ja schon fast wöchentlich bei uns, weil ich der Meinung bin, dass es einfach wichtig ist zu sehen und zu erfahren, wie sehen die Leute das, wie sehen die Leute unsere Performance, was können wir besser machen, auch beidseitig, was können die Fans besser machen. Und speziell in so einer schwierigen Situation, wie es bei Dortmund ist, ist es natürlich wichtig, dass du auch jetzt eine Unterstützung von den Fans hast. Klar werden.
Aber es sieht ein bisschen aus wie, wir nehmen uns die Spieler mal zur Brust. Ist das nicht ein bisschen eine Kompetenzüberschreitung in dem Fall von den Fans?
Ja, ich kenne die Kommunikation nicht, ob es da Spieler gibt, die in Austausch sind mit der Fanszene oder vielleicht gibt es den so eng gar nicht, dass man die Spieler am Spielfeldrand packen muss. Das weiß ich nicht. Aber am Ende geht es auch so ein bisschen um die Symbolwirkung. Also man sieht, es werden nicht nur nette Worte gefallen sein, aber ein Fan nimmt einen Spieler in den Arm, sie reden miteinander. Das ist für mich trotzdem ein
guter... Ja, hat nichts Aggressives.
Also, nee, würde ich sagen, gar nicht. Ja. Und das hat für mich eine gute Auswirkung, glaube ich, schon auf die Spieler.
Siehst du das auch so, Alfred? Weil du bist ja immer skeptisch bei solchen Eingriffen der Fanszene.
Naja, ich finde es gut, dass, wie er gerade sagt, wenn man in die Kurve geht, aber das kann natürlich auch ins genaue Gegenteil umschlagen. Also ich hatte so einen Tiefpunkt bei meinem Club Schalke 04, da mussten die Spieler mal ihre Trikots abgeben.
Hm. Und die mussten auch mal flüchten vor den Fans, die sie verfolgt
die
haben.
Die mussten dann auch aus dem Stadion flüchten, weil die hinter ihnen her waren. Das ist dann die Schattenseite. Also man muss da schon, also Trikots abgeben ist für mich das Schlimmste, was man, glaube ich, einem Spieler zumuten und einem Verein zumuten kann. Und das ist dann schon schwierig. Also es kann auch umschlagen. Wobei gestern in Dortmund, wenn ich es richtig verstanden habe, waren die eigentlich eher positiv gestimmt. Also die haben wahrscheinlich auch die Verletzten und haben gesagt, Jungs, ihr habt, könnt ihr jetzt nichts dafür. Aber ich finde, die Nähe sollte auch nicht so sein, dass es wirklich dann auch die Fans bestimmen in der Kurve, die bestimmen, wie die Stimmung ist und dann solche Dinge tun wie damals in Schalke.
Aber das kannst du ja als Spieler, der die Nähe sucht und im guten Austausch ist, dann auch verhindern, dass es zu solchen extremen Auswüchsen kommt, oder?
Verhindern wird man es nicht.
Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit verringern, dass es so passiert.
Auch bei uns war es speziell in der letzten Saison, glaube ich, schon ein-, zweimal knapp davor, dass Leute da aufs Spielfeld springen. Klar, wir haben eine schlechte Saison hinter uns gehabt oder hatten eine schlechte Saison und das kann man auch nicht immer verhindern, weil am Ende stehen da Tausende von Menschen im Block und ich glaube nicht, dass da jeder gleicher Meinung ist. Das ist normal, aber was man halt im Vorfeld machen kann, ist so ein bisschen gewisse Situationen durchsprechen. Ich meine, wir hatten die Ausnahmesituation, dass wir öfters jetzt ins Olympiastadion ausweichen mussten und das war auch für die Fans eine Herausforderung, gleiche Stimmung zu schaffen und solche Themen haben wir halt durchkommuniziert, ja.
Ja, da sprechen wir gleich noch drüber, ja, über die Situation bei Union Berlin. Und wir sprechen gleich über den VfL Bochum. Hat einen neuen Trainer und lebt wieder durch den Punkt, den man spät gegen Leverkusen geholt hat. Das nach ein paar Hinweisen von unserem Sportwettpartner hier im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Wir sind schon wieder zurück bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Und ich habe Ihnen gesagt, wir wollen über den VfL Bochum sprechen. In einer schwierigen Situation mit neuem Trainer gibt es wieder ein bisschen Hoffnung, Ruth.
Ganz genau, mit dem neuen Retter Dieter Hecking. Und er sagt selbst, er liebt Herausforderungen. Das glaube ich ihm zu 100%. Denn wenn man den VfL Bochum nach 9 Spieltagen mit nur einem einzigen Punkt übernimmt, dann scheut man wirklich keine großen Aufgaben. So schlecht ist noch nie ein Bundesligist in die Saison gestartet. Sie haben ja zuletzt dieses 2:7 gegen Eintracht Frankfurt kassiert. Aber Dieter Hecking, der kommt mit dieser wahnsinnigen Erfahrung. Er ist nicht nur der älteste aktuelle Bundesliga-Trainer, sondern auch der erfahrenste mit diesen 419 Bundesligaspielen. Der VfL ist eine 8. Trainerstation und der Start war dann wirklich auch schon nach Maß, denn man hat eben gegen den amtierenden Meister Bayer Leverkusen einen Punkt geholt. Somit stehen also schon 2 Punkte auf dem Konto und Dieter wird zum Heck King. Dieses Foto ist auch wirklich durch die Gazetten und Social Medias nur so geflogen, sage ich fast schon. Also man setzt ihm schon die Krone auf und vor allem große Hoffnungen in ihn. Und wie macht das ein erfahrener Trainer? Er hat natürlich immer auch die richtige Ansprache. Da braucht man ein bisschen Motivation für die Spieler und die sieht so aus.
Jeder will gewinnen, ja, und ich will auch gewinnen und das ist meine Mentalität. Und ich habe in der Pressekonferenz nicht umsonst gesagt, vielleicht können wir auch gewinnen gegen Leverkusen, weil sie müssen das Wort gewinnen auch wieder mal hören. Wenn du nur auf die Mütze kriegst, dann ist es verdammt schwierig. Das ist mir gelungen, aber ich glaube, das beste Druckmittel hatte ich selber persönlich. Ich habe gesagt, pass auf, wenn ihr ein gutes Spiel macht und wir holen noch was, dann gibt es 2 Tage frei, weil ich heute Abend auf die Soester Kirmes und in meine Heimat zu meinen Schwestern. Und das haben sie mir also gegönnt. Und das war eigentlich das Kitzeln, weil sie wussten, sie haben 2 Tage frei und der Alte will mal auf die Kirmes gehen und ein Bierchen trinken. Also ja.
Ja, wenn es so einfach wäre immer. Aber es ist, wie mir Marcel Schäfer gerade zugeflüstert hat, ein bisschen Methode bei Dieter Hecking, ne?
Auch bei unserer Zeit in Wolfsburg hat er für Punkte gerne freie Tage gegeben. Und das ist ja für Spieler doch auch ein hohes Gut. Von daher haben sie wahrscheinlich einen Tag jetzt mehr bekommen, als sowieso angedacht war. Dieter ist ein sehr, sehr erfahrener Trainer, hat eine unglaubliche Ruhe und eine gewisse Sachlichkeit, die dem VfL Bochum gerade in der Situation, in der sie sich gerade befinden, wirklich gut tun wird. Deshalb bin ich überzeugt, dass er mit dem VfL Bochum auch die Klasse halten wird.
Okay. Und jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, 2 Punkte. Die brauchen also noch eine ganze Menge. Aber du traust ihm das zu, auch aus der eigenen Erfahrung mit ihm. Stefan, ist so ein Spiel wie gestern mit so einem späten Tor gegen den Double-Gewinner, wir können das Tor uns ja mal anschauen, ja, ist das dann vielleicht doch so ein Game-Changer, der dann irgendwann kommt und auch die Köpfe und Herzen der Spieler
erreicht. Kann das auf jeden Fall sein. Für die Moral ist das so, so wichtig, für die Jungs, dass sie auch dran glauben, weiterhin dran glauben, die Hoffnung weiterhin lebt. Du liegst zurück gegen deutschen Meister, du machst fast in der 90. das 1-1. Das ist viel mehr wert eigentlich als dieser eine Punkt.
Ja.
Und wie gesagt, also ich bin gar nicht so weit weg
bei
Marcel.
War auch keiner Zeit, sehen wir gleich, aber
nein, genau, bitte dabei. Genau. Die anderen sind ja nicht weit weg, ja? Kiel ist nicht weit weg, St. Pauli, Hoffenheim und so weiter. Das ist ja alles noch Schlagdistanz. Und ich glaube auch, dass sich die Tabelle noch verändern wird zur Winterpause. Ob sie die Klasse halten, boah, das...
Man muss aber dazu sagen, dass, glaube ich, 99% von Fußball Deutschland damit gerechnet hat, dass sie gar nicht mehr in der ersten Liga spielen. Ja, und da nehme ich mich überhaupt nicht raus, weil im Relegationsspiel waren sie abgeschrieben und da waren sie eigentlich schon abgestiegen. Und ich glaube, dass manchmal solche Momente, solche Spiele dazu führen können, dass eben dieser Glaube, etwas Außergewöhnliches zu schaffen, wieder aufkommt. Sie haben das getan im Relegationsspiel gegen Düsseldorf, weil, wie eben erwähnt, sie waren abgestiegen und abgeschrieben von uns allen und haben es trotzdem geschafft. Und ich glaube, dass auch das Umfeld in Bochum zu so etwas fähig ist. Und jetzt mit der ruhigen, besonderen Art von Dieter, was so einem emotionalen Standort immer gut tut, glaube ich, und so im Spiel, ja, können ja, die Kräfte frei werden.
Trotzdem, als wir gerade die Ruth dieses Foto eingeblendet hat mit Hacking, ja, ja, da hast du gesagt, ist ja Wahnsinn, ist ja Wahnsinn. Ja, geht dir zu schnell, oder?
Ja, es geht mir zu schnell. Ja, ich freue mich auch für Bochum natürlich, dass sie ja, jetzt einen Punkt geholt haben. Ist überragend, der Trainereffekt hat eingesetzt. Wichtig sind jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen. Weil auch wir waren in der Situation letztes Jahr mit unter Bielica, wo wir sehr schnell Punkte geholt haben. Aber dann haben wir leider wieder verloren. Und speziell Mainz war dann eine Mannschaft, die hat halt dann unglaublich viele Siege eingefahren und auf einmal waren wir wieder mittendrin. Mhm. Und ich glaube, klar, es ist früh in der Saison, aber die nächsten Wochen sind irrsinnig wichtig für Bochum. Wenn sie da jetzt dann noch Siege holen oder Punkte holen, dann kann das schon sehr, sehr positiv auf die Saison ausgehen.
Aber Dieter Hecking, eine gute Wahl für einen Verein in dieser Situation aus deiner Sicht?
Ich finde es crazy, dass Dieter Hecking jetzt auf einmal so ein Retter ist. Also ich kenne ihn noch aus Mönchengladbach, hat die Borussia in den Europapokal geführt, mit euch den Pokal gewonnen und hat dann, glaube ich, Lust gehabt, mal was anderes zu machen als Sportvorstand in Nürnberg. Also für mich ist es einer der besten Trainer, die wir haben in diesem Land. Und der hatte einfach wieder Lust auf diese Aufgabe. Und ich träume das auch absolut zu. Und allein, wie er schon spricht, der weiß ganz genau, was er jetzt da zu tun hat. Ich bin froh, dass er wieder in der Bundesliga ist.
Ja, die Soester Kirmes war ein Punkt, aber er hat natürlich zum Spiel noch ein bisschen mehr zu sagen gehabt.
Es kann ein Wendepunkt werden in der Saison. Aber wir brauchen 24 Mal heute, um unser Ziel zu erreichen. Und das habe ich der Mannschaft gerade auch gesagt. Und von daher bin ich heute wirklich sehr zufrieden, weil die Mannschaft nach dem Debakel in Frankfurt heute eine tolle Antwort gegeben hat. Und darauf können wir, denke ich, jetzt ganz gut aufbauen, obwohl wir jetzt auch erstmal eine kleine Pause haben. Danke.
Also, ja.
Ich glaube ja, dass Bochum noch eine richtige Chance hat. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft schlechter ist als, ich sag mal, Kiel oder St. Pauli. Also da ist sicherlich noch was drin. Und ich denke, dass er auch sehr gut ins Ruhrgebiet passt, weil er eine klare Sprache hat, weil er ehrliche Worte sagt. Und andere hätten gestern vielleicht von Belastungssteuerung gesprochen. Und er sagt halt, ich will auf die Kirmes, wir machen jetzt 2 Tage frei. Und das ist natürlich, kommt im Ruhrgebiet gut an. Und ich denke, der wird dem Verein schon da einen Schub geben. Da bin ich relativ sicher.
Den Eindruck kann man haben, aber ich bin auch bei dir. Ist noch ein bisschen früh, da sozusagen schon ein endgültiges Urteil abzugeben. Aber der Start von Dieter Hecking war schon mal prima. Aber Stefan, Leverkusen geht in Führung durch Patrick Schick. Und in der vergangenen Saison haben sie alle Spiele, die sie in Führung gegangen sind, auch gewonnen. Ja. In dieser Saison ist es schon mehrfach schiefgegangen. Woran liegt das? 5-mal war das jetzt in dieser Saison, dass sie eine Führung nicht ins Ziel gerettet haben.
Ja, weil vielleicht Bochum nie aufgegeben hat. Sie wollten unbedingt diesen Punkt. Also steht ja auch noch ein Gegner
auf dem Feld. Aber hat sich bei Bayer auch was verändert zur letzten Saison?
Im letzten Jahr war es ja schon zum Teil unheimlich, wie oft die Spiele dann auch in der Nachspielzeit noch gedreht haben. Auf die eigene Seite die 3 Punkte eingesammelt haben, wo wir auch hier saßen Woche für Woche und haben gesagt, das kann doch nicht sein.
Irgendwann ist es vorbei,
haben wir gesagt. Irgendwann ist es vorbei. So in dieser Saison läuft es halt nicht so, dass sie ein 1-0 über die Zeit bringen. Ist vielleicht auch nicht die Spielanlage der Leverkusener, ein 1-0 zu verteidigen, sollten sie aber eigentlich schaffen und machen. Das hat ja Schacke auch schon in dem einen oder anderen Interview angedeutet. Wir müssen unser eigenes Tor verteidigen. Das war natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, das Gegentor jetzt, das sie gefangen haben. Aber es ist offensichtlich, dass sie das Spielglück, was sie denn im letzten Jahr so oft hatten, vielleicht jetzt in dieser Saisonstand heute nicht mehr haben.
Spielglück weg bei Leverkusen oder ist Bayer schlechter als in der vergangenen Saison?
Auf keinen Fall schlechter. Spielglück oder auch diese unglaubliche Überzeugung, die sie letztes Jahr haben, auch in der Nachspielzeit. Ich glaube, das waren mit Sicherheit 7, 8 Spiele, die sie in der Nachspielzeit für sich entschieden haben. Da war ich einmal in einer Spielbeobachtung in Leverkusen und als die 90. Minute begonnen hat, auch das Stadion, das hat man richtig gemerkt, hat gesungen, jetzt geht's los. Und sie haben das Spiel dann wirklich noch für sich entschieden. Und jetzt hat man den einen oder anderen Spieltag gehabt. Sie haben ein 2-0 gegen uns aus der Hand gegeben, 2-0 gegen Kiel aus der Hand gegeben. Die Gegner merken, sie sind verwundbar und das merken sie hier und da ein Stück weit auch. Und wenn du diese Überzeugung und dieses Selbstverständnis nicht mehr ganz so ausgeprägt hast, wie sie es letztes Jahr hatten, dann kommt auch mal so ein Ergebnis zustande.
Wir sprechen gleich weiter hier im Stahlwerk Doppelpass über RB Leipzig. Auch da gibt es ja so eine gewisse Tendenz in der letzten Zeit und sind sehr gespannt, wie Marcel Schäfer die Situation in Leipzig einschätzt. Das nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Jetzt drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie bei unserem Gewinnspiel richtig abräumen. Wir melden uns gleich zurück hier aus München. Moment Geduld. Willkommen zurück bei uns in München beim Stahlwerk Doppelpass. Ich habe es ja gesagt, wir wollen uns jetzt mit RB Leipzig beschäftigen. Wir haben ja Marcel Schäfer hier und sind sehr gespannt, was er uns an Einschätzungen mitbringt zur Situation in Leipzig. Aber Ruth, legt mal ein bisschen thematisch vor.
Ja, da haben wir ein 0-0 gesehen gestern und das war insgesamt keine gute Woche für RB Leipzig. Also nur ein Punkt aus 3 Spielen, 2 Pflichtspielniederlagen in der Liga in Folge und damit ziehen die Bayern, das haben wir anfangs schon ein bisschen angerissen, ein wenig weg. Wenn wir auf die Zahlen gucken, dann sehen wir, es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Also gerade was zum Beispiel dann Gladbach haben wir mehr Torschüsse, Leipzig mit mehr Ballbesitz zu Hause, Laufleistung, Zweikämpfe, eigentlich identisch. Aber man hat schon feststellen können, die erste Hälfte war deutlich für die Gladbacher. Leipziger sind ein bisschen später aufgewacht und insgesamt muss man einfach schon sagen, der Trend geht in die falsche Richtung. In der Champions League ja wirklich noch gar nichts geholt und jetzt diese Woche, die ganz deutlich gezeigt hat, das ist nicht genug, vor allem auch nicht dementsprechend, was die Leipziger doch eigentlich leisten wollten und vor allem mit dem Titelanspruch, den sie haben. Und so langsam rückt dann auch der Trainer Marco Rose ein wenig in den Fokus und man fragt sich, woran liegt es, und das gebe ich jetzt gerne ab in die Runde, woran liegt es, dass es gerade bei Leipzig so ruckelt? Also dieses 0-0 gegen Gladbach hat einmal mehr bestätigt, dass der Trend nicht in die richtige Richtung geht.
Ja, woher kommt diese von uns jetzt beobachtete Trendwende, nachdem ja zumindest in der Bundesliga der Saisonstart ja eigentlich richtig gut gelaufen ist?
Ja, wurde gut zusammengefasst. Es wurde noch diplomatisch ausgedrückt, keine gute Woche. Es war für unsere Ansprüche eine schlechte Woche, ohne Wenn und Aber, weil wir zum einen die Ergebnisse nicht erzielt haben und die Art und Weise, wie wir auftreten im Moment, nicht das ist, was wir auf den Platz bringen wollen. Natürlich haben wir auch einen großen Aderlass, haben einige wichtige Spieler im Moment nicht zur Verfügung. Das merkt man auch, muss man auch klar sagen. Das bekommen wir im Moment so 1-1 nicht kompensiert. Trotz alledem erwarte ich von uns, dass wir ganz anders zu Werke gehen, dass wir aktiv verteidigen, dass wir aktiv nach vorne spielen, dass wir zielstrebig nach vorne spielen, dass man im Fußball nie Garantien hat und für Siege schon gar nicht. Das ist okay und das wissen wir auch alle. Aber die Art und Weise im Moment, da müssen wir sicherlich ein paar Hebel ansetzen, damit es nach der Länderspielpause besser wird.
Welche Hebel können das denn sein? Also wenn wir jetzt gerade hören, Marco Rose rückt in den Fokus. Ich glaube, da wird uns Marcel Schäfer sagen, dass Nein. da kein Problem besteht, wahrscheinlich aus der internen Nein. Betrachtung.
Nein, wir haben keine gute Woche, um die Worte mal aufzugreifen hinter uns. Wir haben hohe Ambitionen, hohe Ansprüche an uns selber, jeder einzelne Spieler, das Trainerteam, wir als gesamter Club. Und dann kann man mit so einer Woche in keinster Weise zufrieden sein. Und deshalb werden wir die Dinge ansprechen, werden versuchen, ein paar Hebel zu bewegen, um dann nach der Länderspielpause gegen Hoffenheim wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Zum einen kommen ein paar Spieler zurück, das ist schon mal wichtig. Wir müssen auch zusehen, dass wir unsere Spieler in die besten Positionen bekommen, wie eben erwähnt, dass wir aktiv verteidigen, nach vorne verteidigen, dass wir zielstrebig nach vorne spielen, das, was man einfach von RB kennt. Da gibt es eine klare RB-DNA und wir bringen das im Moment nicht so auf den Platz. Spielen eher quer statt nach vorne, haben dann auch den einen oder anderen Ballverlust. Das hat Gladbach gestern in die Karten gespielt, weil sie wirklich den einen oder anderen Konter gesetzt haben, wo man ehrlich zu uns selbst sein muss. Da hätten sie auch in Führung gehen können.
Ja, wir haben diese Chance von Honorar, 43. Minute, den Lattentreffer, natürlich auch nochmal vorbereitet. Ja, also das hätte passieren können, dass Gladbach sogar in Führung geht. Das wäre nicht unverdient gewesen in der ersten Hälfte, oder? Weil die hatten schon einen Chancenplus.
Ne? Die erste Hälfte war eine sehr schlechte erste Halbzeit von uns, wo wir gegen den Ball, aber auch mit dem Ball, überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden haben. Die zweite Halbzeit wurde dann schon ein bisschen besser, ohne dass wir aber gravierende Möglichkeiten rausgespielt haben. Und das ist das, was ich eben erwähnt habe. Das ist nicht das, was wir von RB erwarten, was wir von uns selber erwarten.
Stefan, wenn wir mal aufs Restprogramm schauen, nicht auf alles, aber wie Leipzig noch hat, Frankfurt, Bayern, Stuttgart, nochmal Frankfurt im Pokal. Das ist Chance und Risiko zugleich.
Ja, und on top ja noch die Champions League-Spiele, die ja auch nicht einfach werden.
Ja, vor allem, da muss man ja noch viel holen,
du musst es als Chance nehmen, als große Herausforderung, da wieder etwas in die richtige Richtung oder in die richtige Richtung zu gehen. Natürlich sind das schwierige Spiele, das wisst ihr auch, aber die Ansprüche, die sie haben, denke ich mal schon, um die Meisterschaft mitzuspielen. Berichtige mich, wenn ich falsch liege. Aber ich denke, da wollt ihr schon noch eingreifen. Also heißt das ja dann, dass alle Spiele bis zum Winter gewonnen werden, oder?
Stefan, du weißt, wir sind Sportler und wenn wir auf den Platz gehen, dann wollen wir jedes Spiel gewinnen. Und wenn wir in eine Saison gehen,
ich werfe ein für dich,
auch,
ja?
Gerne.
Aber von deinem Geld.
Das zeigt ja auch ein Stück weit die Historie von Leipzig in den letzten Jahren. Man hat eine unglaubliche Entwicklung genommen, man hat schon Titel gewonnen. Deshalb kann das doch für uns gar nichts anderes bedeuten, als dass wir natürlich wieder sehr, sehr ambitionierte Ziele äußern, sowohl intern als auch extern. Und wir wollen das Maximum aus diesem Kader, aus diesem Club herausholen. Und da sind wir, wenn wir die letzte Woche jetzt nehmen, ein Stück weit weit davon weg. Und da wollen wir wieder hinkommen. Wir sind überzeugt von unserem Kader, von unserem Trainerteam. Aber wir müssen natürlich auch liefern, das wissen wir.
Nun hörst du dich ein bisschen kritischer an als Marco Rose direkt nach dem Spiel.
Ja, ich habe erste Halbzeit jetzt relativ ausgeglichen gesehen, mit sicherlich zu wenig guten Aktionen von uns nach vorne. Sicherlich Chancenvorteilen für Gladbach, das ist richtig, erste Halbzeit. Aber insgesamt war es ein sehr offenes Spiel. Gladbach war über Standardsituationen, Umschaltsituationen gefährlich und wir haben so ein paar Räume nicht erkannt. Aber ich habe schon gespürt, dass die Jungs heute, dass sie eine Reaktion zeigen wollten, dass sie bemüht waren. Vielleicht muss man auch noch ein Stück weit die Reise, die Belastung von der Champions League rausschütteln. Manchmal ist das so. Und zweite Halbzeit war dann für mich Spiel auf ein Tor mit einer wirklich starken Leistung meiner Jungs in allen Bereichen. Das Einzige, was dann gefehlt hat, war das Tor.
Also klingt gar nicht so negativ. Alfred, ihr habt, also die Bild hat heute geschrieben, Rose unter Druck.
Ja, ist das sicherlich, wenn es weiter so geht, aber wie wir gerade gehört haben, ist das ja wahrscheinlich nicht der Fall. Mir ist das aber alles so ein bisschen zu lieb alles in der Bundesliga geworden. Also Borussia Dortmund hat zu viele Verletzte, Leverkusen hat kein Spielglück mehr, Leipzig ist beim Spiel gegen Gladbach irgendwie doch zufrieden, weil man es ja nicht so ganz schlecht gemacht hat. Vielleicht fehlt ein bisschen so dieser Drang, dieser unbedingte Wille. Vielleicht habt ihr deswegen ja auch Jürgen Klopp geholt. Diese Leidenschaft, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Das geht mir gerade ein bisschen ab. Alle sind zufrieden und ja. Und Bayern München marschiert vorne und lacht sich über alle tot.
Ja. Gut zusammengefasst.
Passt ja gar nicht so schlecht zusammen, ne?
Oder?
Ja.
Historischer Moment im Doppelpass. Alfred Draxler hat mit allem recht, was er sagt.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass das zum ersten Mal der Fall ist?
Ich nicht.
Aber den Eindruck habe ich bei den Leipzigern oder insgesamt, ich habe mir das jetzt natürlich auch dann angeschaut, RB, die Ambitionen sind hoch. Man will definitiv Titel holen, Meister werden und sowas. Aber mir fehlt da noch so diese ordnende Hand, dieser eine, wie es in der letzten Saison Xhaka zum Beispiel gewesen ist. Du sagst ja gerade, ihr seid zufrieden mit dem Kader. Aber ich habe das Gefühl, vor allen Dingen so in der zentralen Position. Ihr habt Kampel, das ist aber für mich keiner, wo ich sage, das ist so absolute Spitzenklasse. Das ist ein super Typ, das ist ein guter Spieler auch für die Bundesliga. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Klopp dann denke, an Liverpool, an einen, der die Bundesliga kennt, dann habe ich gesehen, Wataru Endo zum Beispiel, der kommt da nicht so zum Zuge. Wenn das noch so ein Mosaiksteinchen ist, den man holen kann für dieses Spiel, was ihr auch spielen wollt, dann glaube ich, dann kann man wirklich auch von der deutschen Meisterschaft sprechen. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, ob du mal über den Namen nachgedacht hast.
Ich denke über vielen Namen nach. Ja. Aber ich möchte noch mal kurz auf das Wort Zufriedenheit eingehen. Also zufrieden ist man nie. Ne? Das liegt in der Natur eines Leistungssportlers, weil es ja auch immer weitergeht, weil man sich immer wieder neue Ziele setzt, weil man immer einen Schritt nach vorne machen möchte. Und ich kann jetzt nur für uns RB Leipzig sprechen. Ich glaube auch Leverkusen und Dortmund. Wir sind keinesfalls zufrieden. Und wenn Marco das gerade so schildert, wie er das Spiel gestern gesehen hat, weiß ich zum einen, was er gerade in der Öffentlichkeit gesagt hat und weiß, was er gestern für Worte an die Mannschaft gerichtet hat. Also Marco ist schon auch jemand, der den Finger in die Wunde legt und der auch unglaublich ehrgeizig ist, genauso wie wir als gesamter Club. Mhm. Und da sind wir eben nicht zufrieden und sprechen das auch in aller Deutlichkeit an. Nur bin ich dann auch der Meinung, intern ist es immer wichtig, klare Worte zu finden und deutliche Worte zu finden. Aber nach außen auch eine gewisse Geschlossenheit und eine gewisse Stärke zu demonstrieren. Und das gehört für mich für einen Bundesliga-Club dazu. Und das versuchen wir auch zu tun.
Und wir wollen uns jetzt gleich mal anschauen, wie wir die Situation bei RB Leipzig wahrnehmen. Und die Ansprüche sind hoch. Oliver Minzlaff, der Chef des Red Bull-Konzerns, mittlerweile hat in einem Kicker-Interview gesagt, nur an Wettbewerben teilzunehmen, diese Zeit liegt hinter RB. Also die Ansprüche sind hoch.
RB Leipzig kann Titel gewinnen. Im DFB-Pokal haben sie es wiederholt bewiesen. Doch in allen anderen Wettbewerben, national und international, gab es für solche Jubelstürme keinen Anlass. Der Grund? Leipzig hat viel zu oft seine besten Spieler nicht gehalten, sondern verkauft. Die Leipziger Abgänge klingen wie eine Weltelf. Keita, Upamecano, Szoboszlai, Nkunku, Konaté, Werner, Gvardiol, Leimer, Simacon. Einer wertvoller als der andere und zuletzt auch noch Europameister Olmo. Leipzig hat sich jahrelang selbst geschwächt. Ausgerechnet der Bundesligist, der vermeintlich nicht jeden Euro zweimal umdrehen muss, wollte mit Verkäufen besonders viel Geld verdienen. Und das ist auch hervorragend gelungen. Leipzig hat in 5 Jahren über 600 Millionen Euro Transfererlöse erzielt. Doch der Traum von Dietrich Mateschitz, deutscher Meister zu werden, wurde nicht erfüllt. Und im Moment hängt der ehemalige Halbfinalist auch in der Champions League durch. 0 Punkte nach 4 Spielen, Platz 32 von 36 Teams. RB Leipzig spielt aktuell international keine Rolle. Aus dieser Lage will RB jetzt zügig ausbrechen. Und Jürgen Klopp wurde sicher nicht verpflichtet, um im Titelkampf immer nur der Konkurrenz zu gratulieren. Die Sachsen sollen personell stärker werden und dann aber auch stark bleiben. Das heißt, Topspieler und Leistungsträger wie Openda, Nusa und Jeschko sollen künftig gehalten und der bislang nur ausgeliehene Xavi Simmons fest verpflichtet werden. Darüber dürfte sich vor allem der neue Geschäftsführer Marcel Schäfer freuen. Er muss bald nicht mehr sein Tafelsilber verkaufen. Wir fragen uns nur, warum hat RB Leipzig so lange Geld gesammelt anstatt Meisterschalen, Herr Schäfer?
Ja, wir haben ja die Zahl gerade schon gehört, 608 Millionen Euro eingenommen in den letzten 5 Jahren, ein Transferüberschuss von 108 Millionen Euro. Werdet ihr tatsächlich so ein bisschen so einen Paradigmenwechsel machen? Also nicht mehr der Durchlauferhitzer sein für Spieler, die dann zu noch größeren Vereinen gehen, sondern versuchen, Qualität mehr zu halten?
Denn die grundsätzliche Strategie, junge, hungrige, entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten und für einen gewissen Zeitraum in ihrer Karriere zu begleiten, der wird gleich bleiben. Aber natürlich ist es unser Ziel, sage ich mal, alle Einnahmequellen so zu steigern, dass wir vielleicht nicht nur auf Transfereinnahmen angewiesen sind. Ich glaube, dass der Club auch in den vergangenen Jahren schon Schritte gemacht hat. Das hat man diesen Sommer gesehen. Wir haben Olmo verkauft, wir haben Shimakan verkauft, was wir auch mussten, rein was die Wirtschaftlichkeit betrifft, haben aber im Gegenzug Openda halten können. Wir haben Sesko verlängert, wir haben Xavi davon überzeugt, ein weiteres Jahr in Leipzig zu bleiben. Also wir haben schon Schritte in diese Richtung gemacht, um vielleicht auch die Lücke nach oben zu schließen. Trotz alledem, auch nächstes Jahr werden wir in all unsere Entscheidungen natürlich sportliche und wirtschaftliche Komponenten berücksichtigen und auch im nächsten Jahr werden wir Transfererlöse erzielen müssen und diese sind auch eingeplant und budgetiert.
Also ist der landläufige Glaube, dass RB, dass das Geld da nur reinfließt und dass ihr nur ausgeben müsst, eigentlich nicht richtig?
Ja, das ist einfach zu kurz gedacht, weil wenn man die Zahlen gerade sieht, dann gibt es ja Gründe, warum man finanziell vielleicht auch gut aufgestellt ist. Wir spielen dauerhaft in der Champions League, wir haben die eben erwähnten Summen über die Transfere erzielt, also von daher kommt das Ganze nicht von ungefähr und diesen Weg wollen wir schon grundsätzlich weitergehen, weil ich glaube auch, dass wenn man Spieler verkauft, wenn man wie Guardiol und Kunku Spieler zu Topclubs bringt, das bringt uns doch wieder weitere junge Spieler, die den Fokus auf RB Leipzig haben, weil sie wissen, dass man sich da entwickeln kann, dass man da in seiner eigenen Karriere den nächsten Schritt machen kann. Und wir sind von unserem aktuellen Kader überzeugt. Ich glaube, dass wir eine gute Balance haben zwischen erfahrenen Spielern und jungen Spielern, die wieder ähnliche Schritte machen können und auch sollen.
Aber ihr seid ein Verein der Ausstiegsklauseln, wenn man das so sagen kann. Also viele Spieler sind verlängert, klar, aber wahrscheinlich mit Klauseln. Das war zumindest in der Vergangenheit so. Und warum sollte sich das jetzt geändert haben? Wie realistisch ist es denn, diese Openders, Šeškos dauerhaft zu binden und vielleicht auch einen Xavi dann wirklich zu holen? Ist das was du glaubst, was ihr umsetzen könnt?
Es kann auf jeden Fall eine Zielsetzung sein, um unseren sportlichen Ambitionen gerecht zu werden. Aber auch wir, wie eben erwähnt, wir haben eine Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Und das ist auch meine Aufgabe mit meinen Geschäftsführerkollegen, diese Wirtschaftlichkeit immer wieder in der Balance zu halten mit den sportlichen Ambitionen. Und das haben wir letzten Transfersommer getan und werden wir auch 2025 tun.
Alfred, wenn man das so hört, machen Sie alles richtig? Oder würdest du dir wünschen, Sie gehen noch mehr ins Risiko, was Spielerverträge angeht?
Naja, Leipzig hat vieles richtig gemacht in den letzten Jahren. Und außer Bayern München ist wahrscheinlich kein Verein in der Lage, alle Spieler immer zu halten. Auch Leipzig, wo man glaubt, dass da viel Geld ist, ist gezwungen, Spieler zu verkaufen. Ich glaube nur, dass es jetzt einen Paradigmenwechsel mit dem Einstieg von Jürgen Klopp geben wird. Denn damit steigen natürlich auch die Ansprüche. Damit ist einfach psychologisch, müsste damit rechnen, dass auch mit einem Schlag die Ansprüche komplett nach oben schießen werden. Und darauf müsst ihr euch vorbereiten. Und denke, Leipzig ist sicherlich ein Club, der, und ich nehme an, dass Oliver Minzlaff, so wie ich ihn kenne, das Ziel auch ausgegeben hat, zumindest in den nächsten 3-5 Jahren ihr auch mal die Schale in der Hand haben solltet. Ne? Und wenn ihr immer nur verkauft, wird das nicht funktionieren.
Aber wie eben erwähnt, wir wollen das Maximum aus diesem Club, aus dieser Mannschaft herausholen. Und Titel sind schon gewonnen worden. Von daher ist es natürlich logisch, dass wir auch sagen, wir wollen in allen Wettbewerben, in denen wir vertreten sind, um Titel mitspielen.
Stefan, ist Jürgen Klopp sozusagen das sichtbare Zeichen nach außen? Jetzt gehen wir all in und jetzt machen wir wirklich ernst.
Ja, aber er ist ja nicht gekommen, um Trainer zu sein.
Also nee.
Er hat eine Funktion, wo er mit Sicherheit Einfluss nehmen wird, überhaupt keine Frage. Aber das heißt im Umkehrschluss nicht für mich, die Messlatte ist jetzt so hoch, dass es heißt, RB wegen Klopp muss jetzt deutscher Meister werden. So sehe ich das nicht. Dafür sind andere verantwortlich, Trainerteam in erster Linie, die Spieler, aber jetzt nicht Jürgen Klopp. Nein.
Es ist ja so, Marcel, diese Führungsriege, also Minzlaff oben drüber, dann Klopp, dann Gomez, dann die Verantwortlichen in den einzelnen Clubs, du in Leipzig. Wie läuft das oder wie ist das geplant, die Zusammenarbeit da zu organisieren, gewinnbringend zu organisieren für den Fußball jetzt an deinem Standort in Leipzig?
Ja, also ich möchte da nochmal aufgreifen, dass die Ambitionen sind schon hoch. Ne? Natürlich hat man mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp ein klares Zeichen gesetzt, weil er mit seiner fußballischen Expertise, mit seiner unglaublichen Erfahrung, auch was Titelgewinnen angeht in all seinen Clubs, aber auch mit der Strahlkraft wird er uns helfen, wird er uns in Leipzig helfen, wird Red Bull an sich helfen. Aber dafür gehen die Ambitionen nicht weiter hoch, sondern sie sind schon hoch. Wenn wir sagen, wir wollen in allen Wettbewerben um Titel mitspielen, dann wird Jürgen Klopp das natürlich auch mittragen und hoffentlich dafür sorgen, dass wir das eine oder andere dann auch irgendwann in der Hand halten.
Habt ihr euch eigentlich schon ausgetauscht oder lässt du ihn noch bewusst im Urlaub bis in Januar?
Ich hatte gestern ein Interview und habe ich gesagt, dass wir noch nicht im Austausch waren.
Und stimmt das, was du da gestern gesagt hast?
Weil er ja noch im wohlverdienten Urlaub ist, nach all den Jahren in Liverpool. 3 Minuten später hatte ich eine Nachricht von Jürgen Klopp auf meinem Handy. Und da hat er sich gemeldet aus dem Urlaub. Aber ich freue mich riesig auf den 1.1. mit ihm zusammenarbeiten dürfen, weil ich eben glaube, dass es für uns einen riesen Mehrwert hat in Leipzig.
Was sind deine Erwartungshaltungen an diese Personalie? Und dann auch wenn wir die Auswirkungen für die einzelnen Clubs, und RB Leipzig ist die Speerspitze, ist der wichtigste Club in diesem RB-Fußball-Imperium, was das angeht?
Tja, das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Man kennt, ja.
Hast du Alfred schon gelobt und mich gelobt? Ja. Du bist heute gut drauf.
Ja.
Aber meistens ist es so, Alfred, wenn jemand antwortet, das ist eine gute Frage, ist es ein Zeichen, dass er keine Antwort hat.
Genau, richtig. Ja, das gebe ich ehrlich zu. Nein, ich kenne Jürgen Klopp natürlich, oder wir kennen Jürgen Klopp nur als Trainer. Wie er da diese Position, die er bekommt, interpretiert, das werden wir uns dann anschauen. Er hat aber sicherlich mit den 6, 7, 8 Standorten eine Menge zu tun. Aber wir gucken natürlich jetzt auf Leipzig, auf diese Personalie und das, was Alfred gesagt hat. In der Öffentlichkeit wird das jetzt ganz anders wahrgenommen. Ich meine, natürlich wird das alles auch immer kritisch beobachtet und man hat sich dann gedacht, mit Klopp können wir uns jetzt vielleicht dann auch jemanden holen, um uns in Deutschland auch anders zu positionieren. Sieht man, wird auch schwierig. Ich glaube auch, dass Jürgen Klopp wirklich nicht diesen Einfluss nehmen wird auf Kaderplanung oder sowas, aber mal einen Hinweis gibt. So wie ich ja vorhin auch schon einen Hinweis gegeben habe mit Wataru Endo, du hast das einfach nicht mehr reingebracht. Ja, ich habe stundenlang bei transfermarkt.de geguckt.
Oh Gott, das will nicht stimmen, und, das tut mir leid.
Ja, ich glaube wirklich, dass
das... ist der Mini-Klopp sozusagen.
Genau, dass das wirklich so entscheidend sein wird. Nur so entwicklungsfähige, talentierte Jungs, die da rumwirbeln, die werden, glaube ich, nicht die deutsche Meisterschaft holen. Es braucht da auch Leute, es gibt Gulaschi, es gibt Campbell, es gibt auch ältere Spieler, aber es braucht da einen anderen Input. Und ich glaube, das ist das, was Klopp auch dann punktuell dann mal als Hinweis geben wird. Nur so geht es auch nicht.
Aber das sehen wir schon genauso. Und man muss ja sagen, wenn man unsere Mannschaft sieht und die, wie vorhin angesprochene, Balance in unserem Kader. Wir haben Gulaschi, wir haben Campbell, wir haben Orban, wir haben Klostermann, wir haben sogar Jussi Paulsen, der quasi in der dritten Liga zu uns gestoßen ist. Wir haben ja diese Achse und diese Führungsspieler und erfahrenen Spieler ja selbst mitentwickelt. Und natürlich, die werden auch nicht jünger, werden wir auch mittelfristig bis langfristig eine neue Achse bauen müssen, logischerweise, weil das eben wichtig ist in der Entwicklung von jungen Spielern. Es ist nicht nur der Trainer, es ist nicht nur die sportliche Führung und die Infrastruktur, sondern es ist auch ganz, ganz wichtig, erfahrene Spieler, jungen Spielern an die Seite zu stellen, die ihnen helfen, auf und außerhalb des Platzes sich zu entwickeln, ihnen beizubringen, was heißt es eigentlich, Profi zu sein, was heißt es eigentlich, Champions-League-Spieler zu sein oder beim Club zu arbeiten, der um Titel mitspielen möchte. Und da ist es elementar wichtig, auch eine erfahrene Achse zu haben.
Alfred, also ich glaube, wir sollten uns davon lösen, dass Jürgen Klopp so eine Art Frühstücksdirektor wird und mal so bei Red Bull mal so durch die einzelnen Vereine geht und ein paar Hinweise gibt. Denn von allen Red Bull-Vereinen ist sicherlich Leipzig der spannendste. Denn er ist der einzige bisher, der wirklich auch hier vor allen Dingen in unserem Breitengraden Großes machen kann. Er kann die Champions League spielen, deutscher Meister werden. Und ich kann mir schon vorstellen, Jürgen Klopp ist keiner, der sich dann mit, wie jetzt zur Zeit, null Punkte in der Champions League zufrieden gibt.
Wir haben das nur ganz kurz, wir haben das Imperium mal hinten auf der Weltkarte drin, oben drüber eben Minzlaff, Klopp und Gomez und dann die verschiedenen Vereine. Und da ist RB eben, wie du völlig zu Recht sagst, nicht nur jetzt hier geografisch das Zentrum, sondern eben auch, also RB Leipzig, sondern eben auch der wichtigste Club. Ja.
Genau, und da wird er sicherlich auch versuchen, Einfluss zu nehmen. Nicht, dass er jetzt dem Trainer sagt, wer jetzt rechter Verteidiger spielt oder nicht, aber er wird versuchen, das, was ich gerade gesagt habe, möglicherweise die gesamte Stimmung im Club zu ändern. Also ein bisschen, ich sag mal, erfolgsorientierter noch zu werden. Noch erfolgsorientierter, als ihr sowieso seid. Da denke ich schon, dass Klopp da einiges, den Hebel ganz stark ansetzen wird.
Marcel, wie unabhängig arbeitet ihr an den einzelnen Standorten? Wie unabhängig arbeitest du mit deinem ganzen Staff in Leipzig von diesen übergeordneten Red Bull-Leuten?
Ich bin schon sehr regelmäßig im Austausch mit Mario Gomez und Oliver Minzlaff. Oliver hat diesen Club ja mitgeprägt und mit dazu beigetragen, dass es so eine herausragende Entwicklung genommen hat. Und von daher ist es natürlich logisch, dass wir uns wirklich regelmäßig austauschen. Nicht nur über die Spiele, sondern auch, was wir verbessern können, was wir tun können, um weiterhin erfolgreich zu werden, um weiterhin die nächsten Schritte zu tun. Und wir sind natürlich auch mit dem einen oder anderen Standort im Austausch, weil es einfach gut ist, sage ich mal, sich auszutauschen, voneinander zu profitieren, weil man natürlich selber Aufgabenstellungen und Themen hat im Alltag.
Nun wollen wir mal hören, was Verantwortliche bzw. der Trainer und euer Torhüter über dich sagen, über Marcel Schäfer bei RB Leipzig. Schnall dich an, es ist die ultimative Lobhudelei.
Oh. Man spürt, dass Marcel selber ein guter Fußballer war. Er würde es wahrscheinlich dann auch relativieren. Aber er ist deutscher Meister, er ist Pokalsieger, er hat viel erlebt, er hat Champions League gespielt, er hat viel gesehen. Dementsprechend macht es Spaß, mit ihm über inhaltliche Dinge zu reden.
Ja, super Mensch, der die Mannschaft sehr gut unterstützt, natürlich auch sehr viel Klarheit reinbringt. Ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Verstärkung für unser Verein. Man merkt seine Erfahrung auch, sein Leadership und tut uns sehr, sehr gut.
Er versteht auch mich als Trainer. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist da als Ansprechpartner, nimmt sich aber auch nicht so wichtig. Also einfach ein guter Deal für uns.
Wusstest du, dass du so positiv gesehen wirst?
Ja, wenn ihr jetzt 10 Stimmen eingefangen habt und habt nur die 2 positiven rausgesucht, ja, dann wäre es ja auch nicht gut. Aber das hört man natürlich grundsätzlich gerne, dass es so wahrgenommen wird, dass ich einfach versuche, meinen Teil dazu beizutragen in meiner Position und in meinem Aufgabenverantwortungsbereich, dass wir erfolgreich Fußball spielen.
Christopher, du bist ja Österreicher, ja. Hört man ein bisschen noch, ja, obwohl du 10 Jahre schon in Berlin bist. Bist aber Traditionsverein geprägt, Rapid ist, glaube ich, dein Heimatverein. Wie siehst du dieses RB-Fußball-Imperium und das, was sie machen?
Ja, also ich kenne jetzt speziell auch die Entwicklung in Salzburg. Das war halt die ersten Jahre speziell natürlich auch sehr, sehr kritisch, aber spätestens als Salzburg dann in der Champions League viele Jahre, ich sage jetzt mal, sehr, sehr gute Punkte auch fürs Land Österreich geholt hat, für die Wertung, wurde das natürlich alles positiv. Und am Ende ist es, sind wir alle in einem Wettkampf. Ich kann es nur betonen, auch jetzt Leipzig, wenn die Art und Weise stimmt, wird RB Leipzig gegen jeden Gegner eine Chance haben zu gewinnen. Und deswegen, die Entwicklung ist positiv, das ist der Fußball. Ich finde, die Zeit ist jetzt vorbei, das alles so kritisch zu sehen. Am Ende geht es für mich als Fußball um den Wettkampf und der macht gegen RB auch Spaß. Ne?
Ja, weil sie eben so gut sind. Marcel, du bist ja aus Wolfsburg zu Leipzig gegangen. Man hat eigentlich nach dieser Trennung nichts mehr gehört von dir. Ist das alles so verlaufen, wie du dir das gewünscht hast damals, der Abgang?
Auf gar keinen Fall. Nein, ich hatte wunderschöne 17 Jahre, bin da dem Club, den Menschen, Volkswagen wirklich unendlich dankbar, weil man doch auch eine für Wolfsburg ungewöhnliche Historie hatte, wahrscheinlich auch im Fußball, 17 Jahre Spieler mit allen Höhen und Tiefen, Titel gewonnen, aber auch Abstiegskampf zusammen gemeistert. Dann habe ich die Chance bekommen, Sportdirektor zu werden, Geschäftsführer zu werden. Es war dann aber nach knapp 7 Jahren im Management für mich dann an einem Zeitpunkt, weil wir auch 2 weniger gute Jahre hatten, zu sagen, ja, vielleicht braucht dieser Club, vielleicht brauche ich dann auch einen neuen Impuls. Als die Anfrage dann von Oliver und Mario kam, die ja 2021 schon mal da war, dann war mir relativ schnell klar, das interessiert mich sehr, ein Teil von RB Leipzig zu werden. Und ja, wie es dann einfach mein Verständnis von einem respektvollen Miteinander ist, habe ich das dann auch unserem Aufsichtsratsvorsitzenden in einem offenen und ehrlichen Gespräch sehr frühzeitig mitgeteilt, weil ich nicht möchte, dass es jemand über die Presse erfährt. Ich habe da sehr offen und sehr ehrlich, sage ich mal, meine Gedankengänge bezüglich des Sommers mitgeteilt. Und Reaktionen muss ich akzeptieren, aber ich glaube,
aber die waren nicht so, wie du dir das wünschst.
Nein, es gab gewisse Reaktionen dann sowohl mir als auch meiner Familie gegenüber, die, glaube ich, deutliche Grenzen überschritten haben. Und bei aller Emotionen, die zum Fußball dazugehört, bei aller Kritik, die man auch in solchen Positionen sag ich mal, akzeptieren muss, glaube ich, wurden da deutlich Grenzen überschritten. Und ich für meinen Teil, deshalb habe ich dazu auch im Großen und Ganzen nichts dazu gesagt, weil ich weiß, was daraus gemacht wird. Es wird eher eine Schlammschlacht daraus gemacht, statt dass es sachlich eingeordnet wird. Und ich bin sehr, sehr dankbar für 17 Jahre. Ich werde Wolfsburg und die Menschen, den Club immer im Herzen behalten, werde nach wie vor die Daumen drücken, weil es für mich außergewöhnliche 17 Jahre war. Jetzt habe ich einen neuen Club, habe die Entscheidung dann auch aus voller Überzeugung getroffen. Bin sehr, sehr dankbar jetzt, diese Chance zu bekommen, Geschäftsführer bei RB Leipzig zu sein. Und damit habe ich für mich dann auch entschieden, da öffentlich nichts mehr groß zu sagen.
Aber die Zeit, glaube ich, für dich und deine Familie, die ja immer noch in Wolfsburg leben, direkt nach dieser Trennung, war nicht einfach. Und deswegen hast du so lange dazu nichts gesagt. Danke für deine offenen Worte in diesem Zusammenhang. Und wir werden den Weg von RB verfolgen und machen hier bei uns in der Sendung gleich weiter mit dem Maß aller Dinge in der Fußball-Bundesliga, nämlich mit dem FC Bayern und Jamal Musiala. Bei dem läuft's gerade. Bis gleich. Willkommen zurück am Stahlberg-Doppelpass im Airport Hilton in München. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Und beim FC Bayern München ist momentan ein Mann unterwegs, der seinem Spitznamen Magic durchaus alle Ehre macht. Jamal Musiala.
Und bitteschön. Der nächste Geniestreich, der Musialas Marktwert weiter und weiter steigen lässt und... Was für einer. Drei Tage nach dem goldenen Treffer in der Champions League gegen Benfica wieder das einzige Tor. Wie von Geisterhand gesteuert. Biegt die Kugel ab und schmiegt sich unter die Latte. Jamal Musiala. Ein Killer mit bubenhafter Ausstrahlung. Dribbelkönig, Zauberfuß, einfach nicht zu stoppen. Und keinesfalls immer so knuddelig brav, wie er wirkt. Musiala gehört zu den begehrtesten Offensivspielern Europas. Fast alle Topclubs wollen ihn. Und wenn er geht, werden die reichen Bayern noch viel reicher. Wenn er bleibt, vielleicht ja noch viel erfolgreicher. Und so stellt sich die Frage, entscheidet Musialas Zukunft über die des FC Bayern?
Stefan, aus deiner Sicht ist er der Schlüsselspieler für die Zukunft bei den Bayern?
Ganz, ganz entscheidend, also überhaupt keine Frage. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er den Vertrag verlängert, ja.
Der FC Bayern muss alles tun, damit das so kommt?
Klar.
Was ist los?
Wieso?
Wieso kurz?
Kurze, knackige Antwort.
Okay. So willst du spielen, ne?
Ja.
Weißt du was? Weißt du da was?
Ich hab's doch gerade gesagt. Er wird verlängern. Weil es gut ist für seine eigene Zukunft. Der Junge ist 21. So, wenn er jetzt noch mal verlängert hat, einen Vertrag bis 26, natürlich muss er in die Verhandlungen reingehen, ist ja logisch.
Die laufen ja auch schon.
Laufen sehr intensiv auch. Und es sind auch gute Gespräche. Keine holprigen oder sonst irgendetwas, sondern es sind gute Gespräche. Und für seine eigene Zukunft, er wird in seiner Karriere noch 3, 4 unterschreiben oder vielleicht 5 Verträge, ist das Richtige auf jeden Fall, bei Bayern München zu bleiben. Er ist hoch angesehen, er hat das Vertrauen von allen Seiten und von daher macht es absolut Sinn, den Vertrag auch zu finden.
Geht doch, mein Lieber, geht doch. Hat sich Musiala noch mal verbessert?
Er entwickelt sich auf jeden Fall weiter. Er wird reifer, wird zielstrebiger. Das, was wir vielleicht das ein oder andere Mal beim Turnier hatten, die Effizienz, merkt man im Moment, dass er einfach Spiele teils im Alleingang entscheiden kann.
Wenn man gegen Bayern spielt, gegen ihn spielt, wie ist er als Gegenspieler?
Ja, es macht auch Spaß, gegen ihn zu spielen, auch wenn es weh tut. Aber er ist ein überragender Spieler. Also man kann ihn im 1 gegen 1, teilweise auch im 2 gegen 1 nicht verteidigen. Er ist so unbekümmert, technisch so sauber, löst viele Drucksituationen so leicht. ja, solche Spieler muss man halten und ich bin auch der Meinung, der wird bei Bayern bleiben, weil du hast mit Kimmich einen Spieler, wo man auch die letzten Jahre immer wieder gesagt hat, der könnte eigentlich woanders hingehen, ist da geblieben, du hast einen Thomas Müller noch immer, der sowieso Bayern München ist und ich glaube auch, dass er bleiben wird, ja.
Sag mal, das Ding, ist das eigentlich haltbar gewesen? Oder ist das so eine Wunderflugkurve, dass man den nicht halten kann? Stefan?
Stefan, frag doch mal alles.
Noch mal kurz Nachhilfe. Ich mach's gerne immer wieder, Woche für Woche. Du bist hier der Doppelpass-Experte.
Ja, aber Alfred doch.
Aber Alfred ist nur alle paar Wochen hier. Du bist die Woche
für
Woche.
Warum eigentlich?
Ja, weiß ich auch nicht.
Vielleicht, weil er nicht Kapitän des FC Bayern München war. Vielleicht, weil er keine Legende ist.
Ja.
Also Fußballlegende, Journalistenlegende, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, Alfred.
Aber
entschuldige bitte, entschuldige bitte.
Aber lass mich was dazu sagen, ja. Wenn ich schon, wenn Stefan mich schon auffordert. Ob haltbar oder nicht, man merkt eben, dass er jetzt immer mehr Dinge kann. Er hat jetzt ein Kopfballtor sogar gemacht.
Mehrere.
Das Ding gestern war aus wie viel Meter? 25?
Ich habe es noch aufgeschrieben. 27 Meter, 108 so. km/h.
Und er hat sich ja, der Ball hat sich ja irgendwie weggedreht. Also, ja. Ne? Und es war schon, also wenn er nicht haltbar war, war er zumindest schwierig zu halten. Also er wird perfekt irgendwie. Das fällt auf. Am Anfang hat er ja nur so rumgewuselt, was schon erfolgreich war. Mhm. Aber jetzt wird er immer perfekter. Also für mich ist er, und wenn man an die Zukunft denkt, wenn ich sehe, wie Bellingham zu Real Madrid gegangen ist. Ich sehe Musiala jetzt schon fast auf einer Stufe mit ihm.
Die erste Saison von Bellingham in Real war überragend. Jetzt
ja, aber jetzt ist er gerade ein bisschen im Tief. Also ich denke, dass die großen Clubs, die ganz großen Jungs, da auch schon ihre Fühler nach ihm ausstrecken werden.
Gehen nochmal zurück zu dem Tor.
Ja. Jetzt will er doch auf einmal.
Jetzt will er gar nicht auf den Torwart.
Ach so, okay.
Überhaupt nicht.
Okay.
Natürlich ein perfekter Schuss. Aber er erobert ja den Ball. Und das ist auch der nächste Schritt. Das hätte er früher nicht gemacht. Der hätte die anderen machen lassen. Und gib mir den Ball bitte für die Offensive. Er geht in den Zweikampf, kann sich auch durchaus wehtun, will den Ball haben. So, jetzt sehen wir das. Und das war vorher Musiala eigentlich nicht, ja, da reinzugehen. Sondern der hätte gedacht, das machen mal meine Defensiven, die mir den Rücken frei halten und mich dann in Position setzen. Das macht er selber. Und das ist auch ein nächster Schritt von seinem Spiel. Das hat er wahrscheinlich mal verstanden. Früher haben wir oft gesagt, er dribbelt, er bleibt hängen. Nein, soll er weitermachen, weil das ist seine große Stärke. Aber du musst auch, wenn du den Ball verlierst, mit nach hinten arbeiten für dein Team und für dich selber. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt in seiner Entwicklung.
Und er macht ja auch immer öfter das Erste.
Und der Ball war nicht haltbar.
Ja. Danke. Ja. Legende. Ich wollte noch sagen, er macht ja auch immer öfter das erste bzw. das entscheidende Tor. Also in dem jungen Alter schon so entscheidend zu sein, so ein Spiel vom FC Bayern zu prägen und ja auch Gott sei Dank der deutschen Nationalmannschaft, da bin ich natürlich sehr froh drum.
Nun hat man ja beim FC Bayern sich auf die Fahnen geschrieben, Max Eberl natürlich mit den Leuten im Aufsichtsrat und drüber. Man will eigentlich das Gehaltsniveau ein bisschen nach unten bringen. Bei Musiala eher aussichtslos, würde ich mal denken. Müssen Sie da an die Schmerzgrenze gehen, Stefan?
Ja, mit Sicherheit müssen Sie da hingehen. Aber ich glaube, es gibt keinen hier in diesem Raum, vom Fernseher auch nicht, der sagt, da habe ich ein Problem mit. Also wenn du so einen Spieler hast mit diesen Fähigkeiten in diesem Alter, dann ist es gerechtfertigt und absolut nachvollziehbar, wenn es so ist.
Also Jamal Musiala und der FC Bayern funktioniert gerade. Abstand zu euch, der Abstand zu Dortmund, zu Leverkusen wächst und wächst. Und wenn sie so weiter performen, dann bin ich mal gespannt, mit wie vielen Punkten Vorsprung sie in die Winterpause gehen. Ja, und Ruth ist da drüben und hat wahrscheinlich Bayern-Fans und Musiala-Fans bei sich, oder?
Ich habe mir auf alle Fälle mal das Mikro geschnappt und mich hier in die Bayern-Ecke gestellt. FC St. Pauli auch direkt daneben. Das geht hier schiedlich-friedlich. Ich frage dich direkt mal, wie wichtig findest du ist es, dass der FC Bayern Jamal Musiala wirklich auch hält?
Ich finde, Musiala ist sehr wichtig für den FC Bayern. Man sieht aktuell, wie wichtig das er ist. Gestern mit dem wichtigen Tor, gegen Benfica mit dem wichtigen Tor. Musiala, er funktioniert als Mensch. Man sieht ihm an, man fühlt als Fan, dass ihm Fußball Spaß macht. Das Miteinander mit dem Olise, mit der ganzen Offensive, mit dem Kane. es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Und wie wichtig das ist, er hat jetzt nur 2 Jahre Vertrag als FC Bayern, so wie auch gerade Effischer es schon gesagt hat. Man muss mit ihm verlängern. Man wird da bestimmt auch an die Schmerzgrenze gehen, weiter als die Schmerzgrenze wahrscheinlich. Wir haben wahrscheinlich aktuell bei der Schmerzgrenze 20, 22 Mille. Ich nehme an, bei Musiala geht es da wahrscheinlich noch etwas höher, weil es ist ein sehr junger Spieler mit sehr viel Talent, ein sehr junger Spieler mit sehr viel Perspektive. Und wir haben den jetzt kontinuierlich aufgebaut, die letzten 4 Jahre. Und aktuell sieht man, auch was jetzt gerade Alfred gesagt hat, mega, was er mittlerweile auf den Platz bringt. Und es macht Spaß und der Fan fühlt es.
Sehr, sehr schön. Also ich würde vorschlagen, hier unseren Fan könnten wir demnächst auch mal in die Runde einladen. Na, richtig starke Wortbeiträge hier. Zu unserer Frage der Woche, direkt auch noch an dich. Nachdem die Konkurrenz gerade schwächelt, wie sicher ist sich der FC Bayern, dass es in dieser Saison schon wieder viel leichter geht mit dem Titel?
Also nachdem ich nicht erst seit gestern Bayern München Fan bin, sondern seit meiner Geburt auch 99 und 2001 erlebt habe. Es gibt beim Fußball immer Höhen und Tiefen. Aktuell sind wir wirklich richtig gut drauf. Das hat alles der Kompanie aber auch vermittelt. Man fühlt als Fan, was der Trainer von der Mannschaft möchte. Die Mannschaft steht hinter dem Trainer, hinter dem Konzept, hinter der Zukunftsvision. Was möchte der Trainer von uns? Das funktioniert momentan alles vorne wie hinten. Mhm. Und dementsprechend muss man dankbar sein, dass das momentan so läuft. Und die Spiele, die aktuell so mit 1:0 nur gewonnen werden, die haben wir vielleicht vorher auch einmal verloren. Und die gewinnen wir momentan.
Vielen Dank. Für Höhen und Tiefen nehme ich 3 Euro mit fürs Phrasenschwein. Und jetzt hören wir uns noch Ihre Stimme am Dopaphon an, liebe Zuschauer.
Der FC Bayern München wird diese Saison sicher deutscher Meister. Man sieht die Doppelbelastung der Gegner wie Leipzig, Leverkusen, Dortmund. Sie sind dieser Belastung einfach nicht gewachsen. Der breite Kader des FC Bayern München wird ausschlaggebend sein. Da ist einfach zu viel Qualität in der zweiten Reihe.
Ja, Bayern hat freie Bahn zum Titel. Ich möchte an Paul Breitner erinnern. Er hat mal gesagt, für die Unfähigkeit der anderen können wir doch nichts.
Ich glaube, dass die Bayern noch einbrechen werden. Und dann kommt Leipzig. Und Leverkusen, die Dortmunder spielen keine Rolle.
Die Kompanie Bayern sind diese Saison nicht aufzuhalten. Sie werden mit klarem Abstand deutscher Meister. Was Kompanie mit dieser Mannschaft gemacht hat, ist sehr beeindruckend.
Vielen Dank wie immer für Ihre Meinungen am Dopaphon. Wir haben es ja gerade gesehen. Ruth hat die 3 Euro für den Kollegen eingeworfen. Und ich hoffe, Ruth, du hast dir die Kontaktdaten geben lassen von ihm, falls Stefan mal keine Zeit hat. Ich hätte eine Idee, wer dann in Zukunft hier Experte sein könnte. Jetzt eine kurze Pause, Hinweise von unserem Sportwettpartner und bis gleich. Dann sind wir schon wieder zurück bei uns in der Runde beim Stahlwerk Doppelpass heute mit Christoph Trimmel und mit Marcel Schäfer. Aber wie das bei Sport 1 so ist, Sie wissen, dass nicht nur das runde Leder bei uns im Zentrum steht, sondern auch die fliegenden Pfeile. Und da hat Ruth einen tollen Gast, der beides vereint. Einer der besten Darter Deutschlands und ein großer Fußballfan.
Ist richtig, Max Hoff ist bei uns. Sport 1, Zuschauer kennen ihn natürlich, unser Darts-Experte. Du bist auch heute Nachmittag noch im Einsatz, ab 14 Uhr, ne?
Genau, ab 14 Uhr aktuell der Grand Slam of Darts bei Sport 1, die Generalprobe auf die Darts-Weltmeisterschaft, die ja dann am 15.12. startet. Und ich werde aber auch so ein Auge auf die Partie VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt haben.
Genau, weil du bekannter Eintracht Frankfurt-Fan bist. Und es ist schön, dass du vorher noch bei uns hier vorbeikommst und direkt mal deine Expertise hier auch loswerden kannst. Wird Omar Marmoush auch heute gegen den VfB Stuttgart wieder den Unterschied machen?
Ich denke schon, vielleicht auch ein Zusammenspiel aus Marmoush und Götze, wenn Götze denn in der Startelf steht. Marmoush hat sich toll entwickelt, der wird schwer zu halten sein am Ende der Saison, aber das ist ja auch so ein bisschen das, was Markus Krösche will. Er will die Spieler entwickeln und dann verkaufen.
Er hat sich übrigens in den Kreis der ganz, ganz großen Namen schon gespielt. Es gibt nämlich überhaupt nur 9 Spieler, die 2 Freistöße hintereinander verwandelt haben. Und demnach haben wir nämlich hier illustre Namen wie Messi, Ronaldo, Beckham, Pirlo, Ronaldinho, Calhanoglu, Mihailovic und Juninho, die alle gemeinsam mit Marmoush das geschafft haben. Also ist er schon ein ganz großer?
Auf dem Weg dahin, würde ich sagen. Also er hat jetzt die letzten 2 Jahre eine sehr tolle Entwicklung genommen. Ich finde ihn technisch unheimlich gut. er ist ein kompletter Spieler und er muss eigentlich Eintracht Frankfurt dann auch verlassen zu einem Top-Club.
Und das wäre gerade meine Nachfrage gewesen. Glaubst du, sie können ihn noch lange halten? Wintertransferfenster ist wahrscheinlich schon die Frage, ob er da überhaupt dann noch bei der Eintracht bleibt. Was glaubst du denn?
Ich kenne natürlich die Vertragsdetails nicht, aber wie es im Fußball so ist, es geht manchmal ganz schnell. Ich denke schon, dass er bis zum Ende der Saison bei der Eintracht bleiben wird, aber darüber hinaus glaube ich nicht an den Verbleib von Marmoush.
Aber heute glaubst du an den Sieg der Eintracht?
Ach, natürlich. Doch,
natürlich. Diese Frage hat sich eigentlich erübrigt, oder? Ja. So, Max, war ein kurzer Besuch. Schön, dass du da bist. Du musst aber natürlich los ins Studio. 14 Uhr geht's los. Grand Slam of Darts live auf Sport 1. Und jetzt wieder zurück zu euch.
Danke euch beiden. Ja, und Darts in Deutschland erfolgreich wie noch nie. 6 Teilnehmer, wenn dann aus Deutschland im Alley Pally dabei sein. Stefan, Marmoush, eine heiße Aktie, die Eintracht nicht lange halten können wird?
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, klar. Aber Spieler sollten immer nicht vergessen, wo sie herkommen. Und er hat ja Eintracht Frankfurt auch viel zu verdanken. Also erstmal das Vertrauen bekommen, absoluter Führungsspieler, unantastbar. In so eine Position muss er erstmal kommen. Das hat er ja Eintracht Frankfurt und dem ganzen Team mehr oder weniger auch mit zu verdanken. Das sollte man im Hinterkopf haben. Aber natürlich steht er auf dem Zettel vieler absoluten Top-Clubs, auch bei Bayern München übrigens, denken drüber nach, wo sein Weg hingeht. Ich glaube auch eher Tendenz 25, dass er den Verein verlassen wird.
Und gleich sprechen wir hier bei uns in der Sendung über einen besonderen Verein, über Union Berlin. Damals, als ihr die Champions League erreicht habt. Du kannst uns gleich ein bisschen davon erzählen und ich freue mich auch, nicht nur einen außergewöhnlichen Club, sondern auch einen besonderen Fußballprofi gleich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Nach einer kurzen Pause und jetzt für Sie die Chance, bei uns zu gewinnen mit unserem Partner erwinmüller.de. Drück Ihnen die Daumen und gleich alles zu ihm und zu Union. Nächste Runde. Alf und Hanno und Bent unterhalten uns hier in den Pausen immer hervorragend. Und wir sind bei einer Rubrik, die heißt Frag den Stargast. Marcel, dich haben wir schon ein bisschen abgehandelt. Wer ist dann der andere Stargast? Ja, das bist du. Und Ruth hat die Fragen aus dem Netz gesammelt.
Christopher darf ran, wenn wir schon den Kapitän von Union Berlin da haben. Und es kam wirklich viel. Ich finde das immer sehr schön, wie viele bunte Fragen da insgesamt kommen. Also machen wir mal eine schnelle Fragerunde, Christopher. Was isst du nach dem Spiel? Ich nehme an, es sind nicht Smarties.
Ja, gute Frage. Was esse ich? Also auswärts ist immer so eine ganz eigene Thematik. Da wünschen wir uns tatsächlich immer mehr Pizza, weil es schwierig ist, da im Stadion ein gutes Gericht hinzustellen, aber bei Heimspielen natürlich schon Pasta hauptsächlich.
Pizza und Pasta, das geht, glaube ich, immer. Ne? Die schönste Choreo, bei der du je auflaufen durftest?
Boah, also ich fand die jetzt gegen Freiburg schon ganz schön. Die war schon auf jeden Fall vorne dabei.
So, und die nächste Frage solltest du am besten als Kompliment nehmen. Wie lange hast du noch vor zu spielen?
Ja, ich hoffe, dass ich noch 2-3 Jahre spiele. Mit 40 Jahren aufzuhören wäre schon eine schöne Zahl, ja.
Oh ja, das wäre tatsächlich stattlich. So, und dann kommt gleich die Anschlussfrage. Hast du vor, später mal Trainer bei Union zu werden? Kannst du dir das vorstellen?
Tatsächlich, ja. Also vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, ich will mit Fußball dann nichts mehr am Hut haben. Mittlerweile kommt das immer mehr und ich beginne nächstes Jahr tatsächlich mit der Trainerlizenz, ja.
Das wird hier unseren User freuen zu hören, nehme ich mal an. So, eine persönliche Frage. Wann Friseurbesuch?
Die war jetzt von dir, oder was? Oder kommt die aus dem Netz?
Nee. Okay. Die steht hier tatsächlich.
Also abschneiden auf gar keinen Fall. Friseurbesuch mit langen Haaren immer seltener natürlich. Aber einmal im Monat versuche ich es schon hinzugehen.
Sehr schön. So, und dann, ich glaube, die Frage könnte von einem Hertha-Fan kommen, aber jetzt Grüße aus dem Westen. Ich bin nicht sicher. Leon sagt, wie sehr wünschst du dir als Berliner dieses geile Derby zurück?
Sehr. Habe ich immer betont, dass beide Vereine am besten in der Bundesliga logischerweise, tun der Stadt gut. Das waren immer gute Duelle und würde ich mir schon wünschen, ja.
Super, das war's. Gut gemacht. Danke für alle Einsendungen der Fragen. Das ist immer eine schöne Geschichte. Danke, Stargast.
Aber sag mal so, die Tabellensituation in der zweiten Liga gibt es momentan noch nicht her, dass wir da in der nächsten Saison uns drauf freuen können. Aber bleiben wir mal bei den Berliner Erstligisten in der Bundesliga. Da gibt es ja nur Union. Wie zufrieden bist du bisher mit dem, was ihr gespielt habt? Das sieht ja alles tabellarisch gut aus, aber zuletzt auch das Spiel gegen Freiburg. Da gibt es ja vielleicht auch das eine oder andere, was man ein bisschen kritisch sehen kann, oder?
Ja, also insgesamt sehr zufrieden, weil wir natürlich schon wissen, dass speziell die letzte Saison eine schwierige war. Also wirklich knapper kann sie nicht sein am Abstieg. Aber die Art und Weise ist uns wichtig und ich glaube, man muss speziell in der Saison zwei Spiele damit reinnehmen. Das ist Pokal in Bielefeld. Damit können wir gar nicht zufrieden sein, auch nicht mit der Art und Weise. Und jetzt gegen Freiburg, das Gefühl direkt nach dem Spiel war eher so, ja, Freiburg war einfach besser, war gut. Aber in der Analyse haben wir dann schon gesehen, dass speziell erste Halbzeit zu wenig war und da sind wir auch selbstkritisch genug.
Im Pokal, wie gesagt, 2-0 verloren gegen Bielefeld. Hat euch euer Torhüter das Ding gezogen, diesen Punkt, diesen Elfer, den er da hält gegen Grifo, den wir uns auch gerne anschauen können? Der ist nicht so einfach zu halten. Da wird viel über den kurzen Anlauf geredet, aber macht euer Torhüter schon gut, ne?
Ja, er ist überragend drauf. Die Torhüter allgemein spielen bei Union immer eine große Rolle. Wir sind angewiesen auf die Torhüter, dass die immer gut performen. Das machen sie auch. Freddy Rönnau hat auch für sich jetzt für die Zukunft eine wichtige Entscheidung getroffen. Er ist von der Nationalmannschaft zurückgetreten, kann sich jetzt voll auf uns fokussieren und man merkt, das tut ihm auch gut, das tut seinen Körper gut und ja, er wird uns viele Punkte holen in der Saison.
Und dann haben wir noch eine Chance von dir in der 50. Minute. Ein echter Strahl, aber reingegangen ist er nicht. Wumm.
Oh. Das ist eine absolute Seltenheit, dass ich aufs Tor schieße, aber den habe ich ganz ordentlich getroffen. Ja, das ist schon eine kleine Schwäche von mir. Als Flügelspieler muss man auch offensiv seine Aktionen kreieren, nicht nur Assists liefern, Flanken liefern, sondern auch mal Tore schießen und da arbeite ich hart dran, ja.
Aber wenn wir jetzt auf den nächsten Beitrag schauen, dann haben wir auch ein paar Szenen da drin, wo der Ball mal ins Tor geht.
Da habe ich noch kurze Haare wahrscheinlich.
Auch das werden wir sehen. So schaut's aus.
Christopher Trimmel im Wandel der Zeiten, schon im 11. Jahr bei Union Berlin. Aus der Werner Fußballprovinz ist er gekommen. Und sofort hat er die große Fußballwelt erlebt.
Also speziell das erste Spiel im Stadion war damals ein Testspiel. Und da dachte ich mir schon, Moment mal, das ist ein scheiß Testspiel. Warum ist da so gute Stimmung? Warum sind so viele Zuschauer da? Warum werden wir so gefeiert? Wir haben gerade mal eine Vorbereitung hinter uns.
Na, weil du bei Union bist, Burli. Und da gingen die Uhren anders. So schaut's aus. Der Defensivspezialist ist manchmal sogar als Torjäger in Erscheinung getreten.
Und dann der Strahl, der Hammer von Christopher Trimmel. 1-0, 59. Minute.
Er war allerdings schon 34, als er sein erstes Erstligator erzielte. Mittlerweile sind es schon 3. Eigentlich eine Riesenquote, aber nur für einen Torhüter. So schaut's aus. Sicherheitshalber hat sich Trimmel noch ein zweites Standbein aufgebaut. Als Tätowierer ist er das, was er im Fußball eher nicht ist.
Ich bin der Künstler.
Absolut. Und nachdem er mit Union die Champions League erreicht hatte, musste sich Ex-Union-Captain und Clublegende Tusche Matuschka einen Original-Trimmel-Entwurf stechen lassen.
Und Trimmi, muss ich sagen, Hut ab. Hätte ihm gar nicht zugetraut. Mal nachzahlen.
So schaut's aus. Christopher Trimmel ist kein normaler Profi. Volksnah, urig, allürenfrei und kinderfreundlich. Deswegen passt er auch so gut in diesen nicht normalen Club. Ein Club, wo Fans und Spieler gemeinsam Pyro abbrennen.
Das ist Union Berlin.
Genau. Und Christopher Trimmel ist aktuell der zweitälteste aktive Feldspieler der Bundesliga. Und er kann Sachen, die andere nicht können. Akrobatische Rettungsaktionen auf der Torlinie. Und fast noch spektakulärer, Trimmel kann 26 Smarties in 60 Sekunden mit Stäbchen essen. Und mit der Nummer kann er jederzeit im Zirkus auftreten.
Und Schluss.
So schaut's aus.
Christopher Trimmel. 26 Smarties. Ja. Das war der Karrierehöhepunkt.
Ja, absolut. Da wollte ich aufhören.
Du bist mittlerweile Unioner durch und durch. 10 Jahre da, und wenn man sich da auf der Geschäftsstelle umhört, du kennst jeden, du bist ganz nah dran. Ist dieser Verein wirklich in deinem Herzen?
Ja, definitiv. Ich fühle mich speziell in solchen Vereinen mega wohl. Rapid Wien in Österreich wird genauso geführt. Ähnlicher Verein, ähnlicher Club, und da kann ich dann auch meine besten Leistungen zeigen.
Wie gut bist du denn eigentlich als Tätowierer jetzt wirklich?
Das müssen andere beurteilen.
Aber wie oft machst du das? Also wie oft stichst du?
Also dadurch mein Studio seit einem Monat offen hat, tätowiere ich Montag, Dienstag meistens 3 Kunden, maximal 4. Und ab Mittwoch Fokus auf Fußball oder TV-Experte, je nachdem.
Und wenn ihr dann am Wochenende verloren habt, dann verrutscht mal irgendwie so eine Linie?
Nee.
Das ist unabhängig?
Nee, da muss man schon eine ruhige Hand haben.
Wie hast du das gelernt?
Tatsächlich in Wien, ein sehr guter Freund von mir, der hat mich tätowiert, hat damals die Idee gehabt, dass er...
Man sieht es hier so ein bisschen. Bist du ganz voll? Oder?
Oberkörper, ja.
Ja, okay.
Der Oberkörper ist ziemlich voll. Der wollte quasi einen Azubi, einen Lehrling haben, und ich habe mich bereit erklärt und habe dann mal ein Jahr so ein bisschen zugeguckt, gelernt, entworfen, und dann, wie ich nach Berlin bin, habe ich es dann einfach begonnen.
Es gibt jetzt dieses Studio gemeinsam mit deiner Frau, die da Kunst macht?
Ja, sie malt, hatte ihr Studio eigentlich im Nachbarraum, und es macht Spaß. Wir streiten uns nicht, das ist das Wichtigste. Nein, es macht Spaß. Wir haben tatsächlich lange so eine Location gesucht in Berlin. Es war sehr schwierig, aber haben jetzt was Schönes gefunden.
Du kannst hier jetzt Werbung machen. Wo seid ihr denn in Berlin?
Tatsächlich in Köpenick. Also ich bin nicht weit weg vom neuen Nachwuchszentrum von Union Berlin.
Direkt da kommen dann die Nachwuchsspieler und lassen sich schon die Arme tätowieren?
Nee, nicht Nachwuchsspieler. Tatsächlich haben sich jetzt 2, 3 aus der Frauenmannschaft bereit erklärt, wenn sie aufsteigen. Die haben ja das große Ziel, in die Bundesliga aufzusteigen, dass sie zu mir kommen. Und das würde ich auch gerne machen.
Das klingt jetzt für einen Fußballprofi ungewöhnlich. Bist du auch bei euch im Team, dadurch, dass du so eine zweite Karriere hast, auch andere Interessen hast, bist du da was Besonderes, in Anführungszeichen?
Ja, also besonders vielleicht die Ausnahme. Ich glaube, viele Fußballer fokussieren sich nur auf den Fußball. Bei mir war es eigentlich immer so, dass ich so ein bisschen den Ausgleich brauche. Mhm. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt nach dem Training heimfährt, Mittagsschlaf macht, dann vielleicht ein bisschen Playstation spielt. Das bin ich nicht, sondern ich wollte eigentlich immer meine Zeit anders nutzen. Mhm. Und dann kam irgendwann mal die Idee mit dem Tattoo-Studio, und es macht mir Spaß.
Du machst auch, ja. Finde ich toll, wenn man so breit aufgestellt ist mit den Interessen. Du machst auch ungewöhnliche Urlaube für Fußballprofis. Bist nicht nur in Dubai und auf den Malediven, sondern reist nach Japan, andere Dinge. Aber deine Karriere soll natürlich bei uns auch Erwähnung finden. Und da hat Ruth ein paar wichtige Zahlen.
Ja, vor allem, das ist schon ganz besonders. Du hast es angesprochen, Flo, Unioner durch und durch. Also 2014 von Rapid Wien gekommen in die Hauptstadt und seitdem einfach ein wahnsinniger Anker. Schon im 7. Jahr Kapitän bei Union. Er ist ja auch nach Anthony Lucia und Manuel Neuer der drittälteste aktuelle Spieler in der Bundesliga. Aber er ist einfach auch Bundesliga-Rekordspieler bei Union mit 147 Einsätzen und hat ja auch den Aufstieg mitgemacht. Also hat sich total verwurzelt mit dieser Stadt und diesem Verein. Allerdings in der aktuellen Saison erst den Stammplatz wieder zurückerkämpft. In den ersten 5 Spielen einmal von Beginn an und jetzt aber 5-mal in Folge. Und ja, den Aufstieg habe ich angesprochen, aber natürlich auch ganz besonders 27. Mai 2023, das 1:0 gegen Werder Bremen. Und da war es dann erreicht. Union Berlin hat den 4. Platz und damit den Champions-League-Platz hinter Bayern, Dortmund und Leipzig erreicht. dachte. Und du hast gesagt, danach wolltest du eigentlich aufhören, oder wie?
Nein.
Auf alle Fälle nehme ich an, dein größter Erfolg oder war es dann doch der Aufstieg? Wie würdest du es einordnen?
Emotional der Aufstieg tatsächlich. Ich glaube, dadurch wir wirklich so Schritt für Schritt mit dem Klassenerhalt, Conference League, Europa League und Champions League, das tut dann schon einem gut, dass das nicht zu schnell geht. Auch dem Verein hat es gut getan, aber emotional war es der Aufstieg.
Marcel, solche Profis, solche ungewöhnlichen Profis, solche Typen, wie wichtig sind die für Teams wie Union, aber vielleicht nicht nur für solche Vereine?
Ich glaube, dass es ein absolutes Match ist zwischen Christoph und auch Union Berlin. Sie sind ja beide zusammen gewachsen, haben beide zusammen die Erfolge gefeiert und Union hat ihn geprägt. Er hat aber auch ein Stück weit Union geprägt und er steht auch ein Stück weit für die Spielweise. Es war immer extrem unangenehm, wenn er die Linie hoch und runter gerast ist. Seine Standards waren immer brandgefährlich, hat er unglaublich viele Tore vorbereitet über Standardsituationen und auch darüber hat sich Union definiert. Deshalb glaube ich, war das eine absolute Win-Win-Situation für beide und es sind einfach immer wieder schöne Geschichten. Was es bedeutet mit harter Arbeit, wie weit man kommen kann, nicht nur der Club, sondern er auch als Spieler. Und das ist einfach schön zu sehen und das soll am besten auch so weitergehen.
Warum ist Union wieder Union? Letzte Saison teilweise wirkt es so, als hättet ihr ein bisschen euren Weg verloren. Ist das eine Beobachtung von außen, die du irgendwie teilen kannst?
Ja, also man muss schon betonen, dass speziell die letzte Saison mit der Champions League war eine riesen Herausforderung. Die Ansprüche steigen, wir haben Transfers getätigt mit Bonucci, mit Gosens, Volland. Wir wollten das spielerische Niveau anheben. Das musst du auch machen zu so einem Zeitpunkt. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir haben ja einen guten Start in die Saison hingelegt, aber danach haben wir, glaube ich, 12, 13, 14 Mal nicht gewonnen beziehungsweise sogar verloren. Haben uns in der Champions League okay präsentiert, aber du musst dann wieder ein Stück weit zu den Basics zurückkehren. Was wiederum wahrscheinlich dann nicht zu den Spielern, die du gerade geholt hast, um das Niveau anzuheben, perfekt passt. Und dann, ja, es waren halt mehrere Faktoren. Also wir haben wirklich intern alles versucht. Wir haben ja, mit dem Trainer eigentlich immer einen guten Austausch gehabt. Am Ende hat es nicht gereicht. Es war eine gute Trennung, sage ich jetzt mal, von Urs Fischer, wie man sich es halt vorstellt. Selbst er hat irgendwann mal eingesehen, dass nicht mehr funktioniert.
Gibt es eigentlich noch Verbindungen zu Urs Fischer, weil es ja irgendwie so schade ist, dass der Weg nicht weiterging, ne?
Ja, einen sehr guten Kontakt natürlich. Man hört sich ab und zu. Er hat mich ja auch sehr geprägt, habe sehr viel gelernt unter ihm und das tut einem dann schon leid. Und wir waren eigentlich immer, das sind eine Mannschaft, die schon Verantwortung übernimmt und das tut dann doppelt weh.
Stefan, ist deiner Meinung nach Union jetzt mit Held und vor allem mit Bo Svensson wieder auf dem richtigen Weg?
Sehr gut aufgestellt, überhaupt keine Frage. Wichtig war für Union einfach diese Stabilität wieder zurückzubekommen. Und ich glaube, die 8 Gegentore im Laufe dieser Saison spricht wieder für Union. Na, dass sie sich erstmal konzentrieren, wirklich das eigene Tor zu verteidigen und dann doch die zweiten Bälle spielen und daraufhin denn was zu machen, effizient zu sein, das sind sie wieder. Also das ist eigentlich das Union, was sie eigentlich so in den europäischen Wettbewerb ein bisschen reingebracht haben. Ich glaube, das ist auch die Spielphilosophie von Union und das hat Bo Svensson reingebracht. Und wenn du dann on top einen Horst Held an deiner Seite hast, der überall, wo er war, auf Schalke oder Eintracht Frankfurt immer erfolgreich war, Stuttgart auch erfolgreich war, dann ist das sehr gut für diesen Club.
Aber ist es immer schön anzuschauen, für dich als Kommentator?
Nee, das ist, also Marcel hat gerade gesagt, dass Christopher Trimmel das Spiel von Union auch prägt. In der Offensive ist das so. Die schießen nicht so viele Tore, so wie du in deiner Karriere. ich glaube, ein Knipser würde da schon noch helfen. Man sieht in der Struktur der Mannschaft, dass es auf mehrere Schultern verteilt werden sollte. Das war die Idee, die aber nicht so ganz aufgeht gerade, oder?
Ja, klar wissen wir natürlich, dass wir offensiv zulegen müssen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Wir wollen effektiver werden, das ist das eine. Aber uns mehr Torchancen erspielen, klar, das wünscht sich jeder Trainer, jeder Spieler. Mhm. Aber, wie Stefan schon gesagt hat, das zieht sich eigentlich seit dem Aufstieg. Unsere Defensivarbeit ist ein so großer Kern in unserer Arbeit. Mit der wurden wir oder sind wir erfolgreich und wir haben beim Aufstiegsjahr in der Hinrunde nicht einmal verloren, weil wir einfach defensiv so stabil waren und das zieht sich jetzt eigentlich die letzten Jahre so durch. Wir waren in der letzten Saison schon offen, also wir haben halt teilweise zu wild agiert, sage ich jetzt mal, und das ist nicht unser Spiel oder war nie unser Spiel, aber offensiv müssen wir zulegen, das wissen wir.
Jetzt ist die Organisation wieder da und das funktioniert besser. Alfred, in Berlin, du lebst da ja.
Ja.
Mittlerweile. Was ist Union für die Stadt?
Naja, Berlin ist da natürlich auch sehr gespalten. Und weil die Stadt so groß ist, kriegt man, ich lebe im Westen, kriegt man das, was in Köpenick passiert, nicht so mit. Aber mitbekommen habe ich schon, dass Union im letzten Jahr ein wenig die DNA verloren hatte. Also dieser große Erfolg, in die Champions League zu kommen, hat ja dazu geführt, ich habe gelernt, dass man das den Mitgliedern zuliebe gemacht hat, damit alle eine Karte bekommen.
Olympiastadion.
Sind die alle ins Olympiastadion gegangen. Und Union Berlin gehört in meinen Augen nicht ins Olympiastadion. Und jetzt sind sie wieder bei ihrer DNA. Es ist wieder das, was wir gerade in den Bildern gesehen haben, dieses typisch Union. Das ist ungefähr so, als würdest du St. Pauli im Volksparkstadion spielen lassen. Auch das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Und sind wieder zurück, back to the roots, und deswegen sind sie wieder erfolgreich. Und das wird auch so weitergehen, glaube ich.
Marcel, warum ist das so schwierig oft für Vereine, die dann so einen europäischen Wettbewerb und nicht nur irgendeinen, ich meine, ihr habt euch ja auch Conference League, Europa League Richtung Champions League bewegt, also ihr wart nicht das erste Mal europäisch unterwegs in der Champions League, aber warum ist es so schwierig, da die richtigen Stellschrauben zu bewegen und Qualität dazu zu holen, trotzdem DNA zu behalten? Das haben ja viele Vereine erlebt, dass sie da auch vielleicht manchmal große Fehler gemacht haben.
Also die Dreifachbelastung aus Spielersicht darf man natürlich auch nicht unterschätzen, sowohl was das Körperliche angeht, aber auch was das Mentale angeht. Viele sind dann auch zur Nationalmannschaft eingeladen worden. Das heißt, du bist nicht nur in drei Wettbewerben unterwegs, sondern auch mit den Verbänden, wo der andere dann vielleicht immer wieder die Möglichkeit hatte, mal durchzuschnaufen in der Länderspielpause. Ich finde es legitim, dass auch Union Berlin nach all den wirklich sehr erfolgreichen Jahren darüber nachgedacht hat, was könnten denn die nächsten Schritte sein? Mhm. Ist es so, dass wir vielleicht spielerisch uns weiterentwickeln müssen, wie du gerade auch ein Stück weit erwähnt hast, obwohl man sich über die Defensive, über viele Standardsituationen vielleicht auch ein Stück weit in den Vordergrund gespielt hat. Und nur weil es jetzt schiefgegangen ist, darf man dann nicht sagen, ja, sie haben völlig ihre DNA verloren. Nein, man hat sich Gedanken gemacht, auf dieser Basis, auf der DNA aufzubauen, ein spielerisches Element reinzubringen. Das hat vielleicht nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Aber grundsätzlich der Gedanke, dass man sich weiterentwickeln möchte, dass man als Club auch den nächsten Schritt machen möchte, gerade wenn man mehrmals international vertreten war, ich glaube, das ist logisch und das ist legitim, weil sonst ist es irgendwann Stillstand und dann Stillstand bedeutet, dass man sich zurückentwickelt.
3 Euro. Stillstand bedeutet Rückschritt.
Der Mann ist pleite jetzt. Ja.
Muss er halt ein paar Spieler verkaufen.
Ich habe ja gesagt, ich muss eine Wirtschaftlichkeit berücksichtigen. Mach's heute selber nicht. Also, schlechtes Vorbild.
Bist du eigentlich fertig mit Tattoos?
Oder? Ich bin fertig, ja.
Also,
ich hab dich aber angemeldet.
Ja? Wo kommt denn was hin? Nee, bei dir? Sag's jetzt bitte nicht. Bitte nicht, um Gottes Willen. Na gut, also es war auf jeden Fall hochinteressant, so ein bisschen deinen Weg kennenzulernen. Hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und wir freuen uns, den Weg von Union in dieser Saison weiter zu verfolgen. Absolute Bereicherung in der Bundesliga. Vielen Dank. Das war Trimmel. Und jetzt machen wir eine kurze Unterbrechung. Und ich drücke Ihnen die Daumen. Sichern Sie sich jetzt eine Reise nach Las Vegas. Es lohnt sich doch. Bis gleich. Willkommen zurück in unserem mobilen Tattoo-Studio. Hier geht es gerade um die Termine bei Christopher Trimmel. Aber noch schaffen es Alfred und ich, uns zu wehren, dass man uns da schon sozusagen auf seinen Stuhl setzt. Was ist das nächste Spiel?
Wolfsburg,
ne?
Ja.
In Wolfsburg, schwer, ne?
Schwierig, also so ein bisschen auch Wundertüte.
Ja.
Ja. Ich freue mich schon auf die Analyse, aber es wird definitiv ein schwieriges Spiel. Ja.
Ruth, du hast was denn? Hinweise, Spenden, ein Füllhorn.
Genau, es hat Tradition, oder? Ja. Ich weise erstmal darauf hin, dass der Doppelpass auf Tour geht, also Dopa on Tour in verschiedenen Städten, vielleicht auch in Ihrer Nähe. Also gerne jetzt schon Tickets sichern und wir haben natürlich wieder Spenden bekommen. Herzlichen Dank an alle, die sich hier beteiligt haben. Ich lese vor, es ist wieder viel zusammengekommen. Holzwickeder Sportclub. Astrid und Steffen Geise aus Aachen, Frank aus Glienicke Nordbahn, Malerfirma Tim Wendland, Wolle KGV Sonnenschein, SC Freiburg Freunde Trottnau, Tobi und Robert vorne. Vom Deutschen Sportclub für Fußballstatistiken. Die sind anwesend. Tina und Marcel vom VfL Erft Moni und Micha, Press- und Fressgemeinschaft, Puff.
Was es alles gibt.
Okay. Olli M. aus Alfter, Grüße an die Villa. Gecko, Grüße an SV Ofernerdik. Lese ich das richtig vor? Ich hoffe. Holt die drei Punkte in jedem Fall, steht hier. Mario, Donauspatzen, Daugendorf und die Heringer Knappen, Vincent, Emanuel, Elke, Nina und Annette. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dafür. Kommt alles in unser Schweinchen und wird gesammelt. Und hoffentlich haben wir am Ende der Saison dann wieder einen großen Betrag beisammen. Damit sage ich danke für eine sehr interessante Runde. Am kommenden Wochenende hat die Bundesliga spielfrei. Die Nationalmannschaft ist unterwegs. Marcel geht jetzt zum Football, richtig?
Genau.
Ja, das ist hier in München. Und bei uns geht es weiter mit Bundesliga pur. Und dann ab 14 Uhr fliegen die Pfeile. Ne? Grand Slam of Darts. Danke für heute. Schönen Sonntag noch bei Sport 1. Und wenn Sie wollen, bis nächstes Wochenende. Tschüss und auf Wiedersehen.